Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe ApoTalk live aus Düsseldorf. Schön, dass Sie heute dabei sind. Mein Name ist Lukas Kaster. Ich selber habe mehr als 10 Jahre Kundinnen und Kunden auf dem Weg in die eigene Praxis begleitet. Seit Herbst letzten Jahres leite ich die Abteilung Gesundheitsmärkte und Politik. In unserem Team analysieren wir interne und externe Marktdaten. Wir beobachten gesundheitspolitische Entwicklungen und verfolgen Trends sehr genau. All das tun wir, um zu verstehen, was Sie als Kundinnen und Kunde im Alltag umtreibt und um unsere Beratung für Ärzte und Apotheker und Zahnärzte kontinuierlich besser zu machen. Dies ist der Unterschied, der uns als ApoBank ausmacht. Und damit gehen wir rein ins heutige Thema. Heute sprechen wir über das, was viele Ärztinnen und Ärzte in allen Alters- und Karrierestufen bewegt, die eigene Niederlassung. Viele von Ihnen kennen vielleicht diesen Gedanken, die eigene Praxis, soll ich oder soll ich nicht? Ein Gedanke, der neugierig macht, der reizt und der ganz natürlich auch ein paar Fragezeichen mit sich bringt. Denn mit der Selbstständigkeit beginnt mehr als ein neuer beruflicher Abschnitt. Man übernimmt nicht nur medizinische, sondern auch unternehmerische Verantwortung. Führt ein Team, organisiert den Alltag einer Praxis, man trifft viele finanzielle Entscheidungen und behält irgendwie auch alles im Blick. Das klingt nach sehr viel, aber gleichzeitig eröffnet es auch einen Freiraum, den sich sehr viele wünschen. Die Möglichkeit, einen Ort zu schaffen, an dem man selbst entscheidet, wie man arbeiten möchte und wie man Patienten begleiten will. Und das Spannendste an dieser ganzen Sache ist, aus einer eigenen Befragung wissen wir, dass 90% der befragten Ärztinnen und Ärzte diesen Schritt jederzeit wieder gehen würden, weil sie die neue Freiheit und die Möglichkeiten der eigenen Praxis sehr schätzen. Und genau über diesen Weg dorthin wollen wir heute gemeinsam mit Ihnen sprechen. Was braucht es, damit der Schritt in die eigene Praxis sicher gelingt? Wie verschafft man sich Klarheit in einer Zeit voller Entscheidungen? Freuen Sie sich auf Impulse, Beispiele aus der Praxis und einen offenen Austausch. Starten wir zunächst mit einem Blick auf unsere Zahlen. Wie sieht eigentlich der typische Existenzgründer aus? Ärztinnen prägen das Bild der Existenzgründung. Bundesweit sind 61% der Gründer weiblich. Auch beim Alter zeigt sich eine klare Tendenz. Mehr als die Hälfte entscheidet sich erst nach dem 40. Lebensjahr für die Niederlassung. Im Schnitt mit 41,6 Jahren. Und bei der Form der Gründung wählen rund 60% die Einzelpraxis, während etwa 40% auf kooperative Modelle setzen. Der typische hausärztliche Existenzgründer entscheidet sich eher für die Stadt. 37% gründen in der Großstadt, nur 11% auf dem Land. Bei den Fachärzten gründen sogar mehr als die Hälfte in der Großstadt und nur 3% auf dem Land. Aber wie sieht es denn mit den Finanzen aus? Finanziell stehen niedergelassene Ärzte sehr solide da. Ein angestellter Hausarzt verdient im Durchschnitt rund 91.400 Euro, ein Oberarzt im Krankenhaus etwa 136.000 Euro. Wer sich als Hausarzt selbstständig macht, steigert sein Einkommen deutlich. Auf rund 204.000 Euro und bei selbstständigen Fachärzten durchschnittlich betrachtet liegen wir sogar bei 233.300. Spannend ist aber ebenfalls, bereits nach 3 Jahren liegt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer neuen Praxis auf Augenhöhe mit den schon langjährig etablierten Praxen, den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Das sind aus unserer Perspektive gute wirtschaftliche Aussichten. Und trotzdem sehen wir, viele Ärzte zögern weiterhin mit dem Schritt in die eigene Praxis. In unseren Gesprächen und Studien hören wir immer wieder ähnliche Vorbehalte. Die Sorge vor wirtschaftlichen Risiken, der Respekt vor Arbeitgeberpflichten, Personalführung und Personalrecruiting, Unsicherheiten bei Bürokratie und Unsicherheiten bei der Abrechnung. Diese Bedenken sind auch absolut nachvollziehbar. Aber, das ist uns heute besonders wichtig, sie lassen sich strukturiert angehen. Genau dafür wollen wir Ihnen heute Orientierung geben. Und wer könnte uns besser durch die Welt der Praxisgründung führen, als Menschen, die genau diesen Weg begleiten und schon selbst gegangen sind? Ich freue mich sehr, heute an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Ildiko Halmai, Fachärztin für Innere Medizin und Inhaberin der Hausarztpraxis Lange Straße in Duisburg. Sie ist eine engagierte Hausärztin und Praxisinhaberin, die den Schritt in die Selbstständigkeit gemeinsam mit der ApoBank gegangen ist. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und wir gemeinsam über dieses tolle Thema sprechen. Ildiko, schön, dass du da bist. Danke. An ihrer Seite ein ganz wichtiger Part, Michael Hanke, Steuerberater bei Wohlfand, Wilms und Kollegen aus Moers und ein langjähriger Netzwerkpartner der APO Bank. Er begleitet seit vielen Jahren Ärzte bei steuerlichen, betriebswirtschaftlichen und strategischen Fragen rund um die Niederlassung und wird uns heute auch wertvolle Einblicke geben aus seiner Praxis, aus seiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten. Herzlich willkommen, lieber Michael.
Hallo, schönen guten Abend.
Ergänzend für mich als APO-Banker habe ich Unterstützung von meinem langjährigen Kollegen Markus Hönninger, Finanzierungsspezialist aus dem Marktgebiet Nordrhein-1. Er bringt über ein Jahrzehnt Erfahrung in der Finanzierung von Heilberuflern mit, kombiniert mit einer beeindruckenden Mischung aus Fachwissen, Erfahrung und echter Empathie für die Situation der Gründer, das, was man braucht, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Schön, dass du da bist, Markus. Ja, liebe Zuschauer, bevor wir reingehen, an der Stelle noch drei Hinweise von mir. Wir blenden Ihnen gerade einen QR-Code ein, über den Sie direkt mit uns Kontakt treten können. Sie können einen Termin vereinbaren, persönlich, vor Ort oder digital und auch gerne Ihre Fragen platzieren, sofern wir diese heute im Rahmen der Sendung nicht vollständig abarbeiten können. Studio heute im Du unterwegs, denn uns ist es wichtig, um es heute direkter, lockerer und souveräner zu machen, dass wir hier in einen schönen Dialog eintreten und dafür haben wir uns darauf geeinigt, heute im Du das ganze Thema zu moderieren, zu steuern. Ja, im Fenster auf der rechten Seite neben unserem Stream können Sie Ihre Fragen platzieren, auf die wir heute im Verlauf der Sendung eingehen werden. Wir freuen uns auf Ihren Input, Ihre Fragen. Wir versuchen heute so viele der Fragen bereits zu beantworten und an der Stelle darf ich sagen, lassen Sie uns doch loslegen. Ildiko, du hast einen sehr spannenden Weg hinter dir. Vom Studium in Homburg, Essen und Düsseldorf über die Assistenzzeit in Neuss und Moers bis zur eigenen Praxis in Duisburg. Nimm uns doch einmal mit. Was hat dich ursprünglich zur Medizin gebracht? Was war dein genauer Werdegang? Und wie kamst du in die hausärztliche Versorgung?
Zur Medizin bin ich wahrscheinlich am ehesten durch mein Elternhaus gekommen. Mein Vater war langjährig leitender Oberarzt in der Klinik, in der inneren Medizin. Meine Mutter war als Krankenschwester tätig und ich fand das immer schon spannend, Themen davon mitzuerleben, Gespräche, Geschichten zu hören. Und ich habe auch die Arbeit insbesondere von meinem Vater bewundert. Er hat spannende Geschichten erzählt, er hat viel Wertschätzung entgegengebracht bekommen und für mich stand sehr, sehr früh fest, dass ich Medizin auch studieren will. Und so bin ich nach dem Abitur ins Saarland gegangen und habe die ersten beiden Jahre da bis zum Physikum verbracht. Im Anschluss dann wieder heimatnah gewechselt nach Essen und das praktische Jahr habe ich dann in Düsseldorf verbracht. Und auch wenn ich mich während der Zeit für verschiedene Bereiche in der Medizin begeistern konnte, mein Herz schlug schon für die innere Medizin. Und so habe ich dann angefangen als Assistenzärztin in einer internistischen Klinik in Neuss und habe da auch 9 Jahre gearbeitet. Viel Teilzeit, weil das erste und das zweite Kind dann gekommen ist. Habe das sehr gemocht, in der Klinik zu arbeiten. Viel auf der Intensivstation, im Notarztwesen. Und irgendwann sind wir aus familiären Gründen wieder in den Niederrhein zurückgezogen. Und da bin ich wieder in ein Krankenhaus gewechselt. Also zu dem Zeitpunkt stand noch überhaupt nicht fest, dass ich mal jemals in einer Praxis landen würde. Ich habe dann weitergemacht mit einer Spezialisierung in der Lungenheilkunde. Und noch bevor ich die vollenden konnte, habe ich ein Angebot angenommen, einmal eine einwöchige Praxisvertretung zu machen. Und es hat mir so viel Spaß gemacht in der Woche, dass ich das Jobangebot, da anzufangen, dann angenommen habe. Und so bin ich eigentlich eher sehr zufällig in der Praxis gelandet.
Wow, also nach der klassischen Krankenhauskarriere mit vielen verschiedenen Fachrichtungen und viel Erfahrung, die du gesammelt hast, bist du dann wirklich aufgrund dieser Ereignisse dann einfach mal in der Hausarztpraxis gelandet und das war so der erste Kontaktpunkt auch dann für dich so als Praktikerin mit der hausärztlichen Versorgung.
Genau.
Ja, vielleicht mal nochmal anzuknüpfen. Wann kam denn so dann der Gedanke auf, das wäre auch ein Thema für mich, dass ich das Ganze auch selber machen kann mit deiner eigenen Praxis? Wann hattest du da die ersten Gedanken, Ideen?
Ich würde sagen, das hat so ungefähr 2 Jahre gedauert. In der Zeit habe ich gemerkt, dass ich einen sehr, sehr guten Zulauf an Patienten habe, dass meine Arbeit wertgeschätzt wird. Nach den 2 Jahren war es so, dass ich mehr Patienten am Tag gesehen habe als meine beiden Chefs. einen freien Tag hatte ich den natürlich ausgenommen und bin auch zunehmend in die administrativen Sachen eingebunden worden. Und am Anfang hatte ich tatsächlich gar keine finanziellen Wünsche, aber ich habe gesehen, ich mache die Arbeit gut und wenn ich das so gut mache und auch nicht weniger arbeite, dann möchte ich auch meinen Teil vom Kuchen haben und nicht mehr einfach nur als angestellte Ärztin da sein.
Gut, also letztendlich so mein eigenes Ding auch machen, meine eigene Praxis verwirklichen, sodass der freiberufliche Drang dann schon bei dir sich entwickelt hat nach dem Motto, das kann ich auch, dann mache ich es aber so, wie es mir auch am besten gefällt und wie ich mir das vorstelle. Sehr schön. Ja, wie war denn dann der weitere Werdegang? Wann war denn so der erste Kontakt zur ApoBank für dich da?
Es hat tatsächlich bestimmt noch mal anderthalb Jahre gedauert, weil in der Praxis damals kam es nicht zustande. Und aufgrund des Alters der Kinder hatte ich jetzt nicht so einen Drang, da besonders Gas zu geben. Und etwa anderthalb Jahre später, also ich war 3,5 Jahre zu dem Zeitpunkt angestellt, tat sich eine Gelegenheit auf, eine Zweierpraxis, wo eine damals dann eine Nachfolgerin gesucht hat. Und die fand ich spannend, die Praxis. Und das war ungefähr der Zeitpunkt, wo ich dann das erste Mal Kontakt hatte mit der ApoBank.
Okay. Ja, ich würde dir gerne mal rübergeben zu Markus. Vielleicht aus deiner Perspektive, Markus. Wie war so das erste Gespräch, die erste Kontaktaufnahme mit Ildiko? Erzähl auch gerne mal, in welchem Kontext das war und was ihr so in den ersten Schritten gemeinsam gemacht habt.
Ja, ich glaube, es war ein ganz anderes Bankgespräch mit einem Kollegen von mir. Und dann kam das Thema, glaube ich, auf die Niederlassung. Und dann wurde ich halt dazugeholt als Spezialist eben für Niederlassung und Finanzierung. Und dann habe ich gleich gemerkt, da ist der Drang, jetzt auch weiterzukommen in die eigene Praxis, eine sehr positive Art, sodass das für mich ganz zwingend eigentlich der nächste Schritt auch sein musste. Ja.
Ja, also du hattest schon die Antennen schon da und wusstest, Mensch, von der Person, von der Art, vom Auftreten von Ildiko her, das ist eine Kandidatin, wo du ein Gespräch gespürt hast, sie muss eigentlich auch in die eigene Praxis rein.
Auf jeden Fall, genau. Das kriegt man mit der Zeit, kriegt man das raus, wo die Motivation liegt und wann der richtige Zeitpunkt dafür ist, ja.
Ja, sehr gut, vielen Dank. Ja, natürlich braucht man eine Bank an der Seite, aber natürlich auch ganz wesentlich wichtig, wenn man selbstständig wird, ist eben steuerliche Beratung. Mal in deine Richtung, lieber Michael. Wie waren deine ersten Gespräche, dein Austausch mit Ildiko zum ganzen Thema? Wann bist du in den ganzen Prozess eingebunden worden?
Es ist eigentlich immer der Klassiker, ne? Also es ist sehr viel Neugier da, es ist sehr viel Interesse ist da und ja, ich sag mal, die Komfortzone von Ildiko war halt so, was mache ich als Ärztin? Ja, das kann ich und das weiß ich und so weiter und so fort. Und dann kamen so die ganzen Fragen, ja, was kommt denn eigentlich auf mich zu? Ne? Wie wird das denn? Wie ist der Prozess? Wie finanzieren wir jetzt? Auch so ein bisschen die Sorge, ja, ich habe 2 Kinder zu Hause und ich habe einen gewissen Habitus, habe ich, und den möchte ich halten und so. Und da ist meine Rolle dann auch so ein bisschen, sage ich mal, so scherzhaft immer so der psychotherapeutische Steuerberater, den Leuten erstmal die Sorge zu nehmen im ersten Moment und zu sagen, ja, es hört sich jetzt alles erstmal nach ganz, ganz großen Zahlen. Ne? Das hatten wir ja auch im Vorgespräch, dass du gesagt hast, boah, so viel Geld habe ich eigentlich nur an einer anderen Stelle bisher ausgegeben. Und die Angst vor der großen Zahl muss man nehmen. Man muss einfach sagen, okay, man übernimmt einfach wirklich eine tolle Praxis. Also bei Ildiko war es halt, sie hatte schon wirklich genau die eine Praxis, die sie übernehmen wollte. Das ist ja auch nicht immer so selbstverständlich. Einige sitzen auch bei mir und sagen, Herr Hanke, ich möchte gerne eine Praxis gründen, aber ich habe noch gar keine und wo finde ich die? Da fangen wir ganz anders an. Also wir waren schon auf einer ganz anderen Stufe zusammen. Da waren natürlich auch mehr Ideen und Gedanken und so waren da drin. Aber trotzdem, es ist halt erstmal Licht ins Dunkeln zu bringen, Vertrauen zu schaffen. Das, was du kannst, ist super. Und wenn du wirklich Bock darauf hast, dann kriegen wir das zusammen hin, machen die Schritte gemeinsam und wir leiten dich gemeinsam so ein bisschen durch diesen Dschungel der Zahlen durch. Und du machst deine Medizin und natürlich ein bisschen Eigenengagement ist auch immer dabei, ganz ohne geht's nicht, ja, weil wir stehen nicht am Patienten und wir stehen auch nicht bei der KV-Abrechnung, das ist klar, aber wir können so weit unterstützen als möglich und das ist halt so, das und wie gesagt, bei ihr habe ich auch wirklich den Spirit, sag ich mal, von so einer Powerfrau gespürt, sag ich mal, die einfach Bock hat, rauszugehen und zu wollen und das motiviert uns auch eigentlich, ne, also es waren relativ wenig Zweifel da, habe ich festgestellt, ja, und das macht dann auch Spaß, ne? Aber wenn die Zweifel da ist, ist es dann auch meine Sache, so ein bisschen rauszufinden, ist überhaupt jemand drauf geeignet, weil es ist nicht immer jemand zu 100% drauf geeignet, aber wenn man die Sorgen nimmt und die Leute gehen dann auf, dann merkt man auch, das ist genau der Richtige und dann machen wir die Schritte auch zusammen.
Mhm. Um das Ganze vielleicht nochmal mit deiner Brille jetzt zu betrachten, Eriko. Dann gab es das Gespräch, der Termin, gemeinsam mit Michael und Markus. Mit welchen Erwartungen bist du in das Gespräch reingegangen und wie ging es dir denn nach dem Gespräch?
Also ich wollte schon jemanden haben, der eine große Expertise hat, ne? Der sich auskennt mit Praxen, der mir sagen kann, ist das wirtschaftlich rentabel überhaupt, da so eine Summe zu bezahlen, lohnt sich das, bin ich da auf sicheren Füßen und gerade das war ja auch schon angesprochen, ne? Das war halt neben dem Hauskauf der erste große Kredit und was sind Zahlen, mit denen geht man nicht täglich um und ich bin mit der Hoffnung da reingegangen, dass mir das alles gut dargelegt werden kann und bin rausgegangen mit dem Gefühl, ich mache es auf jeden Fall. Ne? Also ich wurde bestärkt in dem, dass ich es machen kann, sowohl wirtschaftlich als auch von der Person und da tat mir das natürlich total gut, mit Leuten da zusammenzusitzen, die halt Erfahrung da drin haben und die das auch gut einschätzen können.
Mhm. Okay. Markus, wie hast du das hinbekommen in dem Gespräch? Eriko hat wahrscheinlich Unterlagen mitgebracht, muss ich uns nochmal verraten, was es vielleicht an Unterlagen gab, aber wie hast du quasi den Transfer geschafft, letztendlich von vielen Unterlagen mit vielen Zahlen, die es ja sicherlich gab, die im Raum standen, dann diese Transferleistung zu schaffen, zu sagen, das funktioniert?
Genau, also die Zahlen sind ja unser Thema von uns beiden letztlich und es ist einfach so, wie gerade schon beschrieben, ja. Die Kunden, die vor so einer Frage stehen, man heiratet einmal, man kauft einmal ein Haus und da ist es, für uns ist es das tägliche Doing, ja. Und es ist einfach genauso, wie der Michael gesagt hat, wir müssen eine Orientierung geben und Ruhe und Sicherheit und vielleicht auch hier und da mal rausfinden, ist der oder diejenige der Richtige dafür. Und unabhängig von unserer Erfahrung ist einfach auch die APO-Bank hat eine Wahnsinns-Database einfach mit Analysen, wo wir dann schnell mit Zahlen, wenn sie im Gespräch schon dabei waren, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern, ob wir schon Zahlen der Abgeberpraxis hatten, dann einfach mal zu gucken, liegt die im Schnitt, liegt die drunter, liegt die drüber, woran kann es liegen, ob man das immer schon im ersten Gespräch machen muss, ist dann so eine Frage. Aber grundsätzlich könnten wir das. Ne? Das hängt ein bisschen von der Geschwindigkeit desjenigen ab, der es machen will, einfach.
Danke. Ja, es ist sicherlich auch eine Frage der Erwartung, wenn man einen Gesprächstermin hat, wo man ja dann auch nach einer Erwartung gefragt wird und dann muss man vielleicht auch einen Kunden, eine Kundin abholen nach dem Motto, welche Erwartung gibt es denn fürs heutige Gespräch? Aber du hast ja schon mal einen guten Einblick gegeben, vielen Dank, dass wir versuchen, möglichst immer auch das Ganze einzuwerten, eine Orientierung zu geben, um zu sagen, es ist prinzipiell machbar oder es gibt vielleicht hier oder da noch ein paar Stolpersteine, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Was wäre denn so das Minimum, was du für ein Gespräch bräuchtest, um vielleicht auch mal Orientierung zu geben? Oder was sagst du denn, wenn es konkret ist, was brauchen wir an Unterlagen? Oder was wäre gut zu wissen oder gut an Informationen zu haben?
Also wir brauchen natürlich eine Menge an Unterlagen, so im Verlauf des Prozesses. Aber am Anfang ist mir das ehrlich gesagt egal. Also es hängt auch ein bisschen davon ab, was halt das Vorhaben ist. Ob es überhaupt schon ein konkretes Vorhaben wie hier gibt oder ob jemand sagt, wie jetzt hier vielleicht unsere Zuschauer, Mensch, ich weiß gar nicht, soll ich den Schritt überhaupt machen und haben noch gar nichts Konkretes. Oder überlegen vielleicht, ich übernehme eine Praxis, vielleicht steige ich irgendwo in eine BAG ein, da habe ich vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit. Oder gründe ich auch komplett neu, was gerade in der hausärztlichen Medizin heutzutage auch oft möglich ist, weil es ja einen Mangel gibt an Hausärzten. Da gibt es dann ein paar andere Themen zu berücksichtigen. Wenn man wie hier eine konkrete Praxis hat, wäre es gut, wenn man schon mal einen Einblick in die Zahlen nehmen konnte. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Das kriegen wir dann im Verlauf des Prozesses schon hin.
Ja, lieben Dank. Wir hatten ja gerade schon so ein bisschen von Eriko gehört. Es war eine sehr große Summe. Zuvor hat man sich nur in der Anstellung mit solchen großen Summen irgendwo beschäftigt, bei der Hausfinanzierung, die man ja vielleicht schon eben entsprechend vorher aufgenommen hat, finanziert hat. Da wäre nochmal eine Frage nochmal Richtung Michael. Was sind denn eigentlich so die größten Unterschiede, wenn ich jetzt ein Anstellungsverhältnis vergleiche mit einer Selbstständigkeit?
Der größte Unterschied ist, ich bin mein eigener Chef. Ne? Also, ich kann erstmal tun und lassen, was ich will. Ja? Ich kann die Praxis kann ich so ausrichten, wie ich es persönlich für richtig halte. Ich bestimme die Medizin, die ich mache. Ich bestimme den Umfang, den ich mache. Und ich glaube, so das Positivste, wo alle auch so ein bisschen so einen leichten verklärten Blick in den Gesprächen haben, ist so zu wissen, es kommen keine Dienste mehr, ja, kein Wochenenddienst mehr, kein Hintergrunddienst etc. Man ist halt, ne, man hat die Praxis in einer gewissen Zeit. Klar, ich muss ein paar Notdienste muss ich im KV-System machen, aber das ist verglichen mit dem, was ich im Krankenhaus machen muss, ist das Pillepalle, wenn ich das mal so in meiner Ruhrpottart sagen darf. Ja. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Freiheit. Das ist aber auch gleichzeitig natürlich so eine gewisse Last, weil ich muss mich selber organisieren. Ne? Ja. Also ich muss mich natürlich um Mitarbeiter kümmern. Ja? Und wir erleben das oft immer so, Mitarbeiterführung wird als ganz so ein bisschen als Sorgenkind betrachtet. Da muss ich Menschen führen und so. Wie mache ich das denn? Und wie, ne? das ist man ja nicht gewohnt. Das ist ja keine Sache, die ihr so als Oberarzt oder so, dass ihr da einen Stab hattet, den ihr chronisch am unterhalten hattet, sondern da ist schon auch ein bisschen Sorge, aber man muss ja auch wirklich sagen, die Mitarbeiter, die sind ja auch mein Kapital. Ja, also das wirst du ja auch aus deinem Alltag sagen. Ne? Wenn du deine Mädels nicht hättest oder deine Damen nicht hättest, dann wird die Praxis wahrscheinlich nur halb so gut laufen. Und deshalb, also man soll es wirklich als Chance nehmen. Und wo ich natürlich in die Selbstorganisation reingehe, weil ich jetzt halt als Steuerberater sagen muss, ne? Der Dienstherr hat sich früher als Krankenhaus darum gekümmert, dass meine Sozialversicherung abgeführt wird, dass mein Versorgungswerk abgeführt wird, die Krankenkasse war bezahlt und alles, was ich auf dem Konto hatte, konnte ich mehr oder minder ausgeben. Ne? Und da bin ich natürlich schon dann als Selbstständiger gefragt, naja, ich muss selber eine Krankenkasse abschließen. Gut, das ist einmal und dann geht es meistens wahrscheinlich per Lastschrift. Ich muss mich um ein Versorgungswerk kümmern, das geht auch more or less. Mit der KV-Abrechnung kann ich es zumindest machen, wenn ich es möchte. Und die dritte Sache ist, naja gut, ich muss für meine Steuern sorgen. Und das ist auch wirklich so der Engpass, wo wir auch als Steuerberater wirklich immer den Finger drauf legen und wirklich von Anfang an sagen, okay, du wirst am Zeitpunkt X bist du so und so viel, 1.000 und auch 10.000 Euro, da sind wir wieder bei den großen Summen, wirst du ans Finanzamt überweisen müssen. Und das ist auch eine gewisse Selbstdisziplin, weil ich kenne das auch wirklich aus einigen Praxen. Da lag dann nach einem Jahr wirklich auch eine sehr hohe Summe. Und da hat man erstmal drüber nachgedacht, ob man nicht vielleicht ins nächstgelegene Autohaus oder sonst wohin gehen mag. Ja? Und da gehört dann halt auch Disziplin zu. Ne? Also ist natürlich auch ein bisschen Teil meiner Aufgabe, dazu zu lenken und zu beraten. Und wie gesagt, es läuft auch, wenn man da einen versierten Berater hat, der auch Niederlassung kennt, der weiß, wie Ärzte denken und funktionieren, dann läuft das auch ganz gut. Ja? Aber trotzdem, ne, ich habe keine Kontrolle übers Konto und ich kann ihm auch nicht verbieten, du gehst jetzt nicht ins Autohaus. Ne? Also das ist so eine Sache, man muss so ein bisschen Disziplin mit dem vielen Geld, was da vielleicht auch ein bisschen rumliegt, mal also, ne?
Ja, so ein bisschen nach dem Motto, das Geld ist auf dem Konto, aber es ist nicht meins. Genau. Ich muss eben das Versorgungswerk bedienen. Eventuell habe ich eine Nachzahlung, wenn ich einen Gewinnsprung gemacht habe. Genau. Aber ich habe auch das Thema der Einkommensteuer, was ja auch eben entsprechend zu bezahlen ist und im ersten Jahr auch nicht unbedingt ersichtlich ist. Aber genau. Das sind ja auch Themen, die wir als APO-Bank, die du als Steuerberater begleitest und wo wir auch über Transparenz im Gespräch versuchen, ja unsere Kunden eben auch entsprechend ein bisschen zu steuern und aufzuklären. Wir hatten gerade schon das Thema große Summen, private Immobilie. Vielleicht kann Markus noch mal ein bisschen einwerten, wenn man bereits eine private Baufinanzierung hat bei uns im Hause oder auch woanders finanziert, ist es dann problematisch, auch eine eigene Praxis zu gründen? Ist das ein Hindernis?
Nein, also da unterscheiden wir uns auch grundsätzlich von anderen Banken. Es gibt halt Gestaltungsmöglichkeiten. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass der durchschnittliche Gründer inzwischen auch etwas weiter fortgeschritten ist vom Alter. Und anders als früher, da war es selten, dass schon eine eigene Immobilie vorhanden ist, ist das heute oft schon der Fall. Und da gibt es halt Gestaltungsmöglichkeiten. Die Finanzierung einer eigenen Immobilie kann ich steuerlich nicht absetzen. Und die Finanzierung der Praxis halt schon. Und wir ermöglichen es unseren Kunden halt, so eine eigene Immobilienfinanzierung möglichst schnell zu tilgen, dass das Haus bezahlt ist und die Finanzierung der Praxis halt in die Länge zu strecken, weil es halt netto durch die steuerliche Abzugsfähigkeit deutlich günstiger für die Kunden ist. Und das sehen andere Banken oft anders, weil die natürlich auf einer Immobilie eine schöne Sicherheit haben. Da kann man das strecken und mit der Praxis können die so nichts richtig anfangen.
Mhm. Genau. Ich sage auch mal ein bisschen scherzhaft dazu, GZSZ, ja, im Sinne von gute Zinsen, schlechte Zinsen. Ja, also die guten Zinsen sind halt in der Praxis, weil die steuerlich abzugsfähig sind, während die schlechten Zinsen halt im Privatbereich, in der Privatimmobilie sind. Also vielleicht mal so als kleiner Gag, der trotzdem, glaube ich, ganz gut verfängt in der Regel. Ja,
ja gut. Und ich würde auch immer argumentieren, ich bin beruflich tätig bis zum Renteneintritt. Es ist meistens noch eine sehr lange Zeit. Und wenn ich vielleicht irgendwo gewisse steuerliche Gestaltungsspielräume habe, die heutzutage auch sehr, sehr gering geworden sind, kann ich auch darüber nachdenken, vielleicht meine private Immobilie eher zu abzubezahlen, eher zu tilgen, um auch vielleicht auch die Familie abzusichern, im Hintergrund. Ja, Ich würde das Thema Finanzierung gerne noch mal ein bisschen weiter aufmachen und einfach mal Richtung Markus die Frage stellen, wie kann denn eine konkrete Finanzierung für die Praxis aussehen? Wir haben gerade das Thema schon kurz angerissen, man kann die auch strecken eben entsprechend. Vielleicht gibt es mal einen Ausblick, was es auch an Förderoptionen gibt, dass wir das vielleicht auch mal ein bisschen beleuchten, bitte.
Genau, also neben der steuerlichen Abzugsfähigkeit gibt es vielfältige Möglichkeiten. Das machen wir natürlich immer individuell, ne, mit dem einzelnen Kunden und stimmen das darauf ab. Grundsätzlich bedienen wir uns in der Regel der KfW, Krediteinsteigerkredit für Wiederaufbau. Das sind die günstigsten Zinsen, die man bekommen kann, halt einfach. Und damit wickeln wir eigentlich die meisten Existenzgründungen einfach ab. Und der Rest ist dann ein bisschen zuschneidern auf die individuelle Situation der Kundin, des Kunden, halt je nachdem, was auch gewünscht ist, wie wir das ausgestalten. Hilfreich ist immer gerade zum Beispiel bei einer Praxis-Existenzgründung, dass man dort im ersten Jahr zum Beispiel nur Zinsen bezahlt und die Tilgung erst später beginnt. Wir haben ja gerade schon gehört, KV-Abschläge, die kommen erstmal ein bisschen spärlicher, man macht das Konto ein bisschen voll, muss dann aber im Hinterkopf haben, irgendwann kommen halt auch Steuern und dann kann ich aber das erste Jahr benutzen, um mal Geld zur Seite zu legen, zum Beispiel für das Thema Steuern. Ja, das ist oft so ein Punkt, den wir machen, aber auch da ist individuell alles möglich.
Ja, also es gibt viele Punkte zu berücksichtigen, was das ganze Thema Zahlen, Daten, Fakten, Steuern, Finanzen angeht. Ildiko, in deine Richtung. Gab es in dieser ganzen Gründungsphase, diesem ganzen Gründungsprozess auch mal einen Zeitpunkt, wo du Zweifel hattest und gedacht hast, was mache ich eigentlich, was passiert hier, wo du dich auch selber hinterfragt hast, ist das denn jetzt der richtige Weg?
Ja, also in der Gründungsphase selber, da hatte ich richtig Lust. Und als es losging, also es war ja jetzt gerade schon ein Thema, das System der KV ist halt echt kompliziert. Also wann was ausgezahlt wird, werden Abschläge gezahlt, die sich an dem orientieren, was vorher eingegangen ist. Und im Grunde verdient man sein erstes richtiges Geld erst ein halbes Jahr, nachdem man gestartet hat. Dann gibt es erst im Grunde die Gesamtabrechnung des Quartals, an dem man gestartet ist. Und meine Anfangszeit war wirklich hart. Und ich glaube, das ist bei allen mehr oder weniger hart. Also man muss sich darauf einrichten, wenn man neu startet, dass man erstmal so ein paar Durstmonate, eine Durststrecke durchläuft. Es kommt halt das System der KV, das ist die eine Sache. Dann hat man vielleicht Investitionen, die man am Anfang dann auch nochmal haben will. Also bei uns war das halt die ganze EDV. Dann gab es noch Schwierigkeiten, genau zu dem Zeitpunkt war Corona, wie macht man das organisatorisch? Also es waren schon wirklich viele Sachen und viel, viel Arbeit. Und am Ende des ersten halben Jahres habe ich gedacht, ach du Schande, was hast du hier gemacht? Warum bist du aus deiner Komfortzone raus und du arbeitest und es kommt irgendwie überhaupt nicht das rein? Und auch in diesem Zeitpunkt oder zu diesem Zeitpunkt haben wir die Gespräche gut getan, nach dem Motto, entspann dich, es wird alles gut. Das ist am Anfang normal und es ist normal. Es ging danach erstaunlich schnell in eine gute Richtung, ne? Dass die Konten sich wieder gefüllt haben, wir aus dem Dispo raus sind und dass dann so ein Gefühl von Erleichterung haben.
Ja, also da hört man ja schon raus, man muss viele Dinge auch berücksichtigen in der Planung und darüber sprechen, gerade wenn man eine Praxis übernimmt oder neu gründet und dann auch mal schaut, wie können die Zahlungsströme, die Zahlungsflüsse sein, wann kommt erstes Geld rein, ist sicherlich auch ein wichtiges Thema in der Beratung. Wir nutzen in der APO-Bank eine sogenannte Investitions- und Kostenrechnung. Wie siehst du das Ganze, Markus, jetzt aus Finanzierungssicht? Wie wichtig sind auch die Analysen, die wir machen und letztendlich diese Basis, dass man dieses Basiswissen hat in dem Gespräch?
Also die sind sehr wichtig, weil wir einfach eine Wahnsinns-Database einfach haben, von Praxen ja nach jeder Fachrichtung auch noch sortiert. Ich glaube, das gibt es bei keiner anderen Bank. Und das hilft uns einfach. Und diese INCO ist halt ein Tool, wie man heute sagt, wo wir halt mit den privaten Kosten und den Kosten der Finanzierung und den Kosten der Praxis das Programm quasi errechnet, welchen Mindestumsatz muss ich denn mit der Praxis halt überhaupt machen, um das alles bezahlen zu können. Und wenn man hier schon eine konkrete Praxis hat und hat auch Zahlen dieser Praxis, dann ist oft das Ergebnis, dass die Praxis in der Vergangenheit schon deutlich mehr Umsatz gemacht hat, als jetzt da rauskommt, was der Mindestumsatz ist. Und das gibt auch dann oft ein gutes Gefühl, dass ich weiß, naja, selbst wenn sich ein paar Patienten verändern, weil die mit mir nicht klarkommen, als Arzt oder Ärztin, ich habe ausreichend Puffer und es lässt sich halt wirklich gut darstellen.
Also mit dieser sogenannten Investitions- und Kostenrechnung der INCO und dieser Mindesteinnahmen, Mindestumsatzberechnung konntest du somit aber auch der Ildico ein bisschen Orientierung geben, sodass man auch sagen konnte, wir müssen pro Quartal diese Einnahmen realisieren, damit das Ganze eben auch tragfähig ist.
Genau, und das kann man dann eben auch noch untermauern. Die Frage kriegen wir dann auch oft gestellt, okay, ist das denn realistisch? Und dann können wir auch zum Beispiel die Abgeberpraxis gut einordnen, ja, wie sie sich im Verhältnis darstellt. Mhm. Und da würde ich auch immer dazu raten, gerade wenn es eine Altersabgabe ist, sich nicht irgendwo so eine Top-Praxis rauszusuchen, sondern irgendwo im mittleren Bereich, weil man da noch Potenzial hat, auch seine eigene Politik zu machen und dann entsprechend auch zu steigern.
Mhm. Okay, lieben Dank.
Hier an der Stelle, wenn ich da nochmal auch ganz kurz rein darf.
Bitte.
Der Käufer hat ja eine gewisse Vorstellung und oft kommen dann auch Leute zu mir und sagen, hör mal Herr Hanke, ich habe jetzt hier eine Praxis, der Abgeber möchte 400.000 Euro haben, weil er hat für seine Praxis auch 400.000 Euro gezahlt. Und dann ist es natürlich auch klar, die INCO hilft da weiter, ja, was kommt rein, was kommt raus, aber ich muss ja auch den Kredit für den Kaufpreis bedienen. Und da ist es natürlich dann auch wichtig, erstmal zu fragen, was ist eine Praxis wert? Ja, und da sind wir dann, sage ich mal, mit der steuerberatenden Zunft sind wir, glaube ich, relativ gut dabei, auch den Inhabern sagen zu können, okay, der Kaufpreis ist möglich und der ist nicht mehr möglich. Ja? Und da geht es auch bei mir nie darum, um die letzten zwei Nachkommastellen und eigentlich auch nicht um die 500er und 1000er Stellen, sondern so auf 10.000, 20.000 Euro passt der Kaufpreis, den der Abgeber haben möchte. Ne? Also das muss auch in einem gewissen Verhältnis stehen. Gerade bei Hausarztpraxen, wir reden ja sehr viel darüber, sind da von den Altvorderern auch teilweise wirklich sehr, sehr hohe Forderungen da, die sich halt vor dem Hintergrund, dass KV-Gebiete nicht gesperrt sind, dass wirklich viele Praxen zum Verkauf stehen, sind die Kaufpreisvorstellungen wirklich überzogen. Und da ist es dann auch wichtig, auch im Tandem oder sogar im, gibt es ein Tridem, also im Trike, ja, so wie es bestimmt, ja, mit einem Rechtsanwalt zusammen dann auch wirklich den Kaufpreis zu verhandeln und auch wirklich den Verkäufer zu überzeugen. Ja, du kannst gerne in Üdem, sage ich immer scherzhaft, irgendwie ist immer Üdem mein Musterbeispiel. Du kannst gerne versuchen, für eine Hausarztpraxis mit 200.000 Euro Gewinn 500.000 auf Kaufpreis zu verlangen. Aber wenn du das wirklich machst, dann hast du in 20 Jahren noch deine. Und dann ist es halt wirklich, wenn der Käufer auch wirklich diese Praxis haben will, ist es auch Teil meines Jobs, den Abgeber mitzunehmen und sagen, pass auf, wir bieten dir faire, was auch immer. Und dann müssen wir gucken, wie kommen wir da zu einem Preis. Also auch das ist ganz wichtiger Teil der Kauf- oder der Planung halt auch einfach.
Ja, ja, also um es quasi auch ein bisschen zusammenzufassen, wir müssen quasi mit zwei Brillen draufschauen. Einmal ist das Ganze natürlich finanzierbar, tragfähig. Mhm. Auf der anderen Seite ist der Kaufpreis auch einfach nicht so hoch hier angesetzt. Ist das fair für das, was man bekommt? Das muss man auch immer ins Verhältnis setzen zu dem, was man vielleicht noch investieren muss und was für Einnahmen und Patientenstämme da sind.
Also er kann finanzierbar sein, muss aber nicht marktüblich sein. Deshalb bin ich da jetzt gerade noch mal rein investiert.
Auch. Ja, richtig. Wobei ich auch feststelle, dass zunehmend auch die Abgeber daran interessiert sind, gar nicht den höchsten Kaufpreis zu kriegen, sondern ihre Mitarbeiter und auch ihre Patienten auch zukünftig gut versorgt zu wissen. Also da muss dann letztlich auch die Chemie einfach stimmen. Und wenn man die Basis hat, dann findet man, glaube ich, auch einen fairen Kaufpreis. Mhm.
Ja, das ist ja gerade auch so ein kleiner Wandel, der entsteht, dass man ja ein Lebenswerk übergibt an eine andere Generation, an einen jungen Arzt, junge Ärztin, die das Ganze fortführt. Und das da würde ich auch bestätigen, unterschreiben. Viele sagen, meine Mitarbeiter, meine Patienten, mein Lebenswerk soll in gute Hände gehen. Und ich glaube, da ist Fairness ein ganz großes, wichtiges Thema. Und da muss man auch transparent sein und miteinander sprechen und auch beide Seiten beleuchten, dass man da fair eben entsprechend unterwegs ist. Ja, Michael, du hast gerade schon gesagt, wie wichtig das Netzwerk ist. Jetzt haben wir Finanzierungsspezialist, Steuerberater, Kundin heute hier. Wen müsste man denn noch in seinem Dunstkreis haben? Du hast gerade das Thema Medizinfachanwalt gesagt. Wofür ist das relevant und wichtig?
Mehrere Ebenen. Zum einen brauche ich wirklich einen versierten Medizinrechtler an der Seite, der durch den Dschungel der KV führt. Ja, also viele Leute meinen, da gehe ich zum Steuerberater, der ist ja auch so eine Art Rechtsanwalt. Stimmt für gewisse Themenbereiche, stimmt das vielleicht auch. Ich hoffe, da ist mir draußen keiner böse, falls jemand als Rechtsanwalt zuschauen sollte. Es mag vielleicht stimmen, ja, aber wenn es wirklich um sowas geht wie Vertragsgestaltung oder wie tickt KV und so weiter und so fort, wie ist das Verfahren, bin ich komplett der Falsche, weil ich darf auch bei der KV gar nicht postulieren, wie der Jurist sagt, sondern da braucht man jemanden an der Seite, der das System kennt. Das ist die eine wichtige Seite, also im sogenannten öffentlichen rechtlichen Recht gegenüber der KV. Und im Privatrecht, ich brauche ja einen Kaufvertrag zwischen Verkäufer und Käufer, brauche ich natürlich auch noch jemanden, der einen fairen Vertrag für beide Seiten gestaltet. Weil es ist ja so, der Vertrag muss am Ende ja auch durchführbar sein und muss für den Käufer als auch für den Verkäufer auf beiden Seiten fair, transparent, hatten wir auch gerade gesagt, sein, dass die Abwicklung wirklich reibungslos verläuft. Wann ist was, wie viel zu zahlen, unter welchen Bedingungen. Da ist ja ganz, ganz wichtig, dass dieser sogenannte Kassenarzt-Sitz auch wirklich übergeht, weil es hilft ja nichts, wenn ich am Ende das Geld gezahlt habe, aber die Praxis nicht kriege, weil ich über den Tisch gezogen wurde. Und deshalb ist es da wirklich ganz, ganz wichtig, einen versierten Fachanwalt für Medizinrecht mit an die Seite zu nehmen, der auch wirklich da weiterhilft. Ja, ich erlebe das ganz oft, die sagen, Herr Hanke, hören Sie mal, ich habe eine Cousine, die macht Arbeitsrecht, können wir die nicht nehmen? Ja, nichts gegen die Cousine, die kann Arbeitsrecht bestimmt total toll, aber ich arbeite zum Beispiel hier mit Jens Beuting zusammen, der ist Fachanwalt für Medizinrecht, also da merke ich schon so nach dem Motto, ja, also wenn ich den arbeitsrechtlich, würde auch nicht so viel machen, also bei den Ärzten macht er sehr viel, aber allgemeines Arbeitsrecht würde er halt zum Beispiel nicht machen, aber da hat er andere, seinen Kollegen Herrn Tesma in der Praxis, so viel jetzt hier, so viel mit der Werbestreamer, aber was ich meine ist halt einfach, man braucht da den absoluten Profi für, der da auf beide Rechte sowohl am KV-System als auch im zivilrechtlichen Teil fix ist. Und da würde ich dann halt wirklich sagen, da ist dann halt ein Arbeitsrechtler oder ein Gesellschaftsrechtler, merken wir auch in den Verhandlungen dann eher so ein kleiner Bremsklotz und hindert daran.
Ja, aber die extra Runde zu gehen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um sich einfach da auch sicher zu fühlen, abgesichert zu sein. Ich meine, wir haben jetzt das Thema, das Beispiel gehabt, Praxiskaufvertrag durch fachliche Begleitung, aber es gibt dann noch weitere Verträge, die man schließen muss. Klar, der klassische Arbeitsvertrag mit den Mitarbeitern. Es gibt Gesellschaftsverträge, gerade wenn ich in kooperierende Formen gehe, in eine BAG oder eine überörtliche BAG oder eine MVZ GbR, haben wir noch viel mehr Vertragsthemen. Und ich glaube, da, wie du schon angedeutet hast, ist es auch sicherlich wichtig, über das Gesellschaftsrecht mal zu gehen.
Und man muss ja auch so sagen, um es einfach mit dem Arzt ganz ehrlich zu sagen, wenn ich Probleme mit dem Knie habe, gehe ich auch nicht zum Kardiologen, um es mal ganz doof zu sagen. Ne? Das,
ja, lieben Dank. Ja, jetzt haben wir viel über Verträge, Zahlen, Daten, Fakten gesprochen. Ediko hat auch gesagt, wo so mal kurz sie gebremst wurde in ihrem Vorhaben. Mir ist aber auch wichtig, mal von dir zu erfahren, in welchen Momenten hast du viel Zuversicht und generell macht es Spaß? Also die Ausstrahlung bestätigt das, unsere Vorgespräche auch, dass du auch gerne mal darlegst, was so Momente sind, wo du diese Sachen ein Stückchen weit ausblendest, weil du hast gute Berater an deiner Seite. Was sind so die Highlights und die Dinge, die dich treiben und die deine Motivatoren sind in der Praxis?
Im Grunde ist es gute medizinische Arbeit. Also das ist das, was mir Spaß macht. Und wenn ich die Patienten gut behandle oder erkenne, wo ist es wichtig, dass sie woanders hin zum Spezialisten geschickt werden, dann sind das die Momente, wo ich stolz darauf bin, ne, dass ich es einfach richtig mache. Und natürlich auch die Dankbarkeit und die Wertschätzung, die man zurückbekommt. Also man hat ja ein sehr, sehr enges Arzt-Patienten-Verhältnis in der, gerade in der Hausarztpraxis. Ne? Man ist ja ein bisschen der Ansprechpartner für fast alle Lebenssituationen. Und dass man als solcher anerkannt oder gewertschätzt wird und dass man es dann auch noch richtig macht. Also das sind eigentlich die Momente, die, ja, dann gehe ich mit einem Strahlen auch nach Hause.
Die einen Kraft geben und die einen bestätigen, ich bin den richtigen Weg eben entsprechend eingeschlagen. Sehr schön. Ja, und wir hatten gerade über das Thema schon Honorar, KV ist alles gedauert. Du hattest mal kurz den Moment, wo du gesagt hast, was tue ich hier eigentlich? Wann war der Moment, wo du gemerkt hast, auch die Finanzen funktionieren und das läuft?
Ja, ich würde sagen, das ging ungefähr nach 9, spätestens 12 Monaten los. Da hatten wir dann wirklich, also die Kasse hat sich sozusagen wieder so ein bisschen gefüllt. Mhm. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich werde auch von den Patienten als neue Chefin wahrgenommen und angenommen und gerne angenommen. Auch da wurde der Zulauf größer. Ich konnte anfangen, so ein bisschen mehr der Praxis meinen eigenen Stempel sozusagen aufzudrücken, die vorher sehr klassisch allgemeinmedizinisch war und mit einem vergrößerten Repertoire an internistischen Angeboten. Und das wurde halt total gut angenommen. So gut, dass ich sogar geschaut habe nach einer Ärztinnenanstellung, dass wir die Praxis vergrößern konnten.
Mhm. Sehr schön. Also auch letztendlich in der Behandlerschaft auf mehreren Schultern das Ganze verteilt zu sein. Jetzt hat man in der Vorstellung ja auch darüber gesprochen, dass du eine Einzelpraxis hast. War das Thema Kooperation, BAG für dich irgendwann mal ein Thema? Oder hast du von Anfang an gesagt, ich mache mein eigenes Ding, ich bin meine eigene Chefin, ich möchte den Weg gehen.
Ja.
Wie hat man da so die Gedanken sortiert?
Es stimmt leider nicht. Es war gar keine Einzelpraxis. Also ich bin in eine Praxis eingestiegen, wo es zwei gab.
Ja.
Und einer davon ist in Rente gegangen.
Okay.
Und das war von Anfang an eine BAG. Und das war für mich etwas einfacher, weil ich hatte immer den alten, erfahrenen Partner an meiner Seite, der sich aber dann tatsächlich auch im Laufe der Zeit in seine eigene wohlverdiente Rente verabschiedet hat. Und so kam es, dass meine Kollegin, die ich in Anstellung hatte, die aufgrund ihrer eigenen familiären Situation mit kleinen Kindern erstmal kein Interesse hatte an einer Selbstständigkeit, dass ich den zweiten Sitz quasi mit übernommen habe und dann alleine war. Und so ging das dann weiter und die Praxis hatte weiter großen Zulauf, sodass halt ein weiterer Arzt noch angestellt wurde. Und der ist mittlerweile tatsächlich auch mein Praxispartner geworden.
Ja. Sehr schön. Ja. Also würdest du auch sagen, es war eigentlich toll, erstmal über eine kooperierende Form einzusteigen. Dann war das Thema wirklich so, dass du in eine Einzelpraxis übergangen bist, deine alleinige Chefin war. Und dass du jetzt aber auch, so wie ich auch raushöre, zufrieden bist, dass es jetzt auch wieder auf mehrere Schultern verteilt ist. Dass man, ich sag mal, medizinischen Austausch hat auf Augenhöhe, dass man aber auch Verantwortung sicherlich teilen kann.
Ja, also für mich persönlich war das schon angenehm, jemanden im Hintergrund zu haben. Also dadurch, dass er auch schon kurz vorm Rentenalter war, war er wiederum ganz froh, dass ich viele Sachen übernommen habe, auch viele bürokratische Sachen und auch einen Großteil der medizinischen Arbeit. Aber zu wissen, da ist noch mal jemand im Hintergrund, den ich fragen kann bei ein paar Sachen, das war schon wirklich, das war beruhigend. Ich hatte ja jetzt vorher ein paar Jahre schon in der Praxis Erfahrung sammeln können. Deswegen glaube ich, es hätte auch so geklappt. Aber es war halt so ein bisschen so ein sicherer Partner im Hintergrund. Und die Arbeit als alleinige Chefin hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Also man hat natürlich viel Verantwortung. Man ist die einzige Person, die letztlich alle wichtigen Entscheidungen treffen muss. Es war halt so, dass die Praxis stetig größer geworden ist. Und mein Kollege, der halt seit einem Jahr oder zwei angestellt war, der hatte schon auch Angebote bekommen, in eine andere Praxis einzusteigen oder eine andere Praxis neu zu gründen. Und ich war vor der Entscheidung, verkleinere ich mich oder arbeite ich mit diesem echt tollen Kollegen weiter und wir machen dann sozusagen wir gründen wieder eine neue BAG. Und das haben wir so gemacht. Und damit bin ich jetzt auch total glücklich.
Das war die richtige Entscheidung. Sehr schön, wenn man das so auch jetzt schon sagen kann, auch wenn es noch relativ frisch ist. Lieben Dank. Ja, vielleicht noch mal eine Frage. Es war für dich ja sicherlich eine große Umstellung aus dem Krankenhausalltag, auch in Teilzeit, auch aufgrund eurer Kinder ja entsprechend, sich dann umzustellen auf einen Praxisalltag. Die ersten Wochen, Monate, war es viel Arbeit?
Ja. Also man muss sich schon darüber im Klaren sein. Natürlich gibt es viele verschiedene Modelle, aber es war sehr viel Arbeit. Also mein Mann ist auch berufstätig, der hat mir sicherlich einiges abgenommen, aber man muss schon sich sehr, sehr genau vorher überlegen, wie man das organisiert, was man für ein soziales Umfeld hat, wie alt die Kinder sind, wie selbstständig. Und da bleibt auch schon ein bisschen was auf der Strecke an Familienleben. Das muss man so ganz klar sagen. Also wenn Freundinnen von mir am Nachmittag mit ihren Kindern für die Schule geübt haben, habe ich es nicht gemacht. Mussten es die Kinder alleine machen. Und das ist etwas, was mich über Jahre begleitet hat, auch ein schlechtes Gewissen, dass ich eigentlich schon den Wunsch hatte, ein bisschen mehr Zeit für die Kinder da zu sein. Und was soll ich sagen, sie sind sehr selbstständig geworden und mein Sohn möchte jetzt Medizin studieren, also das kann nicht alles schlimm sein.
Wie es von deinen Eltern auf dich übergegangen ist, geht es auch von dir vielleicht auf eure Kinder über, das ist ja ein schönes Zeichen. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung, dass mir nochmal wichtig ist, wer war denn so mit neben dir Hauptentscheidungsträger? Also man hört ja schon raus, die Entscheidung, gehe ich in die eigene Praxis, kann ich nie alleine treffen. So, die Entscheidung, hast du das mit deinem Mann gesprochen, wer war da so alles mit Entscheidungsträger neben den Botschaften von uns?
Also tatsächlich hauptsächlich mein Mann, weil wir haben uns schon überlegt, wie können wir das hinkriegen an den Nachmittagen, an den langen Tagen, wo habe ich Möglichkeiten, auch mal ein bisschen eher nach Hause zu kommen und Homeoffice sozusagen, Papierkram zu machen am Abend oder am Wochenende. Und ohne die Hilfe und Unterstützung von meinem Mann hätte ich das nicht gemacht. Also nicht machen können, weil dann wären die Kinder wirklich zu sehr alleine gelassen worden.
Ja. Ich glaube, deswegen ist auch ganz wichtig, dass man auch in den Planungen, in den ersten Vorgesprächen auch den Ehepartner, die Ehepartnerin frühzeitig mit einbezieht, weil es ist natürlich eben, haben wir auch gehört, Verträge, die man unterschreibt, Kaufverträge, man ist Arbeitgeberin in dem Moment, das kann man nicht alleine, da braucht man Unterstützung, Rückenwind von hinten, um gemeinsam quasi auf den Weg zu gehen. Dafür hat man natürlich den Freiraum, in der eigenen Praxis auch so zu arbeiten, wie man sich das Ganze eben vorstellt. Ja. Markus, in deine Richtung nochmal eine Frage. Angenommen, ich habe jetzt eine private Baufinanzierung bereits laufen. Ich überlege, mich selbstständig zu machen, in die eigene Praxis zu gehen, egal ob das eine Einzelpraxis oder eine BAG ist. Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Muss ich Eigenkapital mitbringen? Was ist für uns als Banksicht denn wichtig? Wie alt darf ich denn sein, um mich vielleicht auch selbstständig zu machen?
Also dafür gibt es jetzt keine so ganz klare Antwort. Wir hatten das Thema ja auch vorhin schon mal. Es gibt halt Unterschiede in der steuerlichen Behandlung. Bei so einer Praxisfinanzierung, die ist halt steuerlich absetzbar. Eine private Immobilienfinanzierung halt nicht. Und wie gesagt, wir stellen uns sehr individuell auf die Kunden ein, wenn der Kunde auf uns zukommt, wie die Situation ist und was denn gewünscht ist, welche Bedürfnisse. Und ich sage immer, dann machen wir ein Manufakturgeschäft. Ja, das heißt, wir passen das ganz individuell auf denjenigen einfach an, wie die Bedürfnisse da sind. Ne? Und ja, da gibt es eigentlich so keine Richtwerte jetzt ganz konkret. Ne?
Ja, lieben Dank. Ich schiele schon ein bisschen gerade auf die Publikumsfragen, weil ich den Eindruck habe, das passt vielleicht ganz gut an der Stelle, weil wir thematisch gerade beim Thema sind. Hier kommt gerade auch die Frage rein, wie viele Monate müsste man ungefähr ohne Auszahlung aufs eigene Konto leben, wenn man eine GKV-Praxis übernimmt? Wie viel Eigenkapital sollte man mitbringen, um die erste Zeit zu überleben, damit eben auch die private Baufinanzierung läuft, das private Leben läuft. Gerne mal von euch beiden ein Statement dazu.
Also wenn ich daran eben anschließen darf, man bringt idealerweise eigentlich gar kein Eigenkapital in die Praxisfinanzierung mit und es soll auch nicht so sein, dass man sich in der Anfangsphase nur arbeitet und gar nichts aufs eigene Konto überweisen kann. Das geht ja auch im Fall, wenn man eine eigene Immobilie oder Miete oder irgendwas zahlen muss, das läuft ja weiter. Wir nennen das Betriebsmittel und auch das kann man mitfinanzieren. Das machen wir so. Eine Entlastung ist schon, was ich vorhin gesagt habe, dass vielleicht das erste Jahr gar nicht getilgt wird, sondern nur erstmal Zinsen anfallen. Und die Betriebsmittel bemessen wir danach, wie hoch die Kosten einer Praxis halt einfach sind innerhalb der ersten 6 Monate. Es gibt bei der KV in der Regel leichte Abschläge, wenn man eine Praxis übernimmt. Oder vielleicht auch gar nichts, wenn man neu gründet. Das muss man individuell vereinbaren. Und davon ausgehend planen wir dann die Höhe der Betriebsmittel. Und im Idealfall soll erstmal alles mindestens genauso gut weiterlaufen. Und wir haben ja auch vorhin schon gehört, perspektivisch ist es so, dass es auch deutlich besser wird.
Ja, das haben wir auch in unseren Analysen ja bestätigt, dass man nach 3 Jahren ja quasi auf Augenhöhe ist mit den anderen Kollegen. Plus weiteres Potenzial ist da, wenn natürlich auch ein neues Gesicht in der Praxis irgendwo unterwegs ist. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir heute die Botschaft auch senden, dass das eben in der Planungsphase besprochen wird, dass man guckt, was sind die privaten Fixkosten, damit man auch, ich sag mal, im privaten Leben, wenn man in die Existenzgründungsphase geht, abgesichert, versorgt ist und nicht da irgendwo in die Probleme kommt.
Und es kommen ja noch ein paar Kosten hinzu, haben wir vorhin auch schon gehört. Ja, bisher war ich angestellt, die Hälfte vom Versorgungswerk zahlt mein Arbeitgeber, das zahle ich dann alleine. Und vielleicht brauche ich auch noch ein paar zusätzliche Absicherungen drumherum, ja, um das Paket auch für meine Familie, wie in dem Fall halt einfach, sauber abzusichern.
Ja, und die laufenden Kosten sind ja nicht nur im privaten Bereich da, sondern auch im Bereich der Praxis da. Ich habe einen Mietvertrag unterschrieben, ich muss die Miete überweisen, ich muss die Gelder eben entsprechend vielleicht vorstrecken, weil das Geld nicht da ist. Das heißt, das sind aber dann noch Schwerpunkte, die in einer sauberen Planung gemeinsam mit dem Steuerberater besprochen werden, um das eben entsprechend zu berücksichtigen.
Da vielleicht nochmal ein Praktikerhinweis für das Versorgungswerk. Wenn im Versorgungswerk ist es so, dass man bis zu 2 Jahre lang einen sogenannten Mindestbeitrag zahlen kann. Mhm. Also der Normalbeitrag in Nordrhein ist zurzeit so 1850 Euro, glaube ich, um den Dreh, den man normal als Ärztin oder Arzt zahlen muss, wenn man in der Vollbeitragszahlung dran ist. Der Beitrag für einen Jungarzt, also egal, also der Jungarzt ist halt diese 2 Jahre, Jungarztstatus, hat dann halt bis zu 2 Jahre, je nach KV-Bezirk beziehungsweise je nach Versorgungswerksatzung, hat er halt die Möglichkeit, einen sogenannten Mindestbeitrag, der sich irgendwie so bei 450 Euro beläuft. Und da haben wir auch wirklich die Erfahrung gemacht, wenn man das mal dann bei der KV abgefragt hat, wenn ich die 2 Jahre jetzt voll zahle und wenn ich die halt nicht voll zahle, wie viel Unterschied macht man? Da ist man oft erstaunt, wie wenig das überhaupt ist, weil noch ganz viele Jahre kommen, wo man 1 einzahlt, Thema Zinseszinseffekt. Aber auch die andere Sache, ich empfehle es viel meiner Mandanten, naja, komm, zahlt Mindestbeitrag. Und wenn am Ende des Jahres ein kleiner Schatz auf eurem Konto drauf ist, dann können wir ja noch immer mal überlegen, ne? Du wirst vom Versorgungswerk Mitte November angefragt, du kannst dieses Jahr noch so und so viel 1.000 Euro kannst du reinzahlen, dann kann man das ja noch immer nachholen. Aber wie gesagt, da plädiere ich wirklich auch in der Gründerphase drauf, diese ersten zwei Jahre, zumindest hier in NO, dass man sagt, okay, ich nehme diesen Junganstatus in Anspruch und gucke dann halt, na, im Laufe der Finanzierung bin ich überhaupt in der Lage dazu. Oder ich werde wahrscheinlich, also normalerweise, meine Mandanten zahlen auch in der Regel dann den Beitrag nach. In der Regel ist man dazu, aber das ist man halt in der Phase, wie Ildiko gerade gesagt hat, ist man erstmal wirklich um 1.400 Euro entlastet. Und ob man die gerade in den ersten sechs Monaten zahlen muss oder nicht, das ist eine Menge Geld. Ja? Aber wenn man dann wirklich mal eine Abschlagszahlung von 50.000 Euro von der KV gemacht hat, dann kann man vielleicht auch diese 6 mal 1.400 Euro kann man auch noch mal nachholen. Ne? Das vielleicht auch so mal zur Entlastung. Einfach. Das sind so die kleinen Kniffe, die man wissen muss.
Ja. Ich würde noch ergänzend sagen, das Thema hatten wir ja auch schon mit den Sachen, die bezahlt werden müssen. Ich glaube, der Tipp, der kam am Anfang von dir, Markus, dass es Sinn macht, dass man wirklich, sobald man ein bisschen Geld auf dem Konto hat, ein separates Steuerkonto hat. Ob da noch weitere Abgaben von sind, das kann man ja selber entscheiden, aber dass wirklich einfach fest jeden Monat Geld abgeht, wo schon klar ist, das ist für die Steuer zurückgelegt und dass es eben nachher keine böse Überraschung gibt, ne? Und dass es einem dann auch nicht so wehtut sozusagen.
Ne? Ja. Das heißt, man muss sich auch mit dem Thema beschäftigen im Alltag. Man muss eigentlich meines Erachtens, glaube ich, auch einen festen Zeitpunkt in der Woche mal festlegen, wo man sich um das Thema vielleicht Praxismanagement in dem Moment kümmert, aber dann vielleicht auch eben die steuerlichen Themen beleuchtet mit einem Anruf beim Steuerberater oder einer E-Mail, was habe ich zu erwarten, um das vielleicht auch im Hinterkopf zu haben, weil ich gehe stark davon aus, im Praxisalltag fehlt es sonst an der Zeit und das sind Informationen, die hört man morgens und am Nachmittag wahrscheinlich schon wieder verloren.
Genau.
Ja, das ist das Thema in der Selbstständigkeit. Man hat eben viele Stakeholder zu bedienen. Patienten, Mitarbeiter und eben auch diese Themen entsprechend zu spielen. Ja, wenn wir jetzt mal auf die Gründung zurückblicken, Michael, die du über die ganze lange Zeit vielleicht schon begleitet hast, was sind so für dich der wichtigste Rat, was du eigentlich den Existenzgründern, den Ärzten und Ärzten, die in die eigene Niederlassung gehen wollen, mitgeben möchtest?
Frag dein Team. Ja, also wir haben ja gesagt, ein Team sollte bestehen aus Bank, aus Rechtsanwalt, aus Steuerberater. Und wenn da Fragen sind, ruft an, macht, tut. Ja, also gar nicht davor zurückschrecken, nach dem Motto, läuft die Uhr sofort? Also zumindest für mich kann ich sagen, nein, nicht sofort, weil ich bin immer froh, wenn ich vorher gefragt werde, weil wenn ich vorher vom Arzt nachgefragt bin, muss ich hinterher nicht aufräumen, sondern sag, okay, wir machen das so und so und so. Meistens sind es für mich 2-3 Minuten, ja, und dann sind da gut investierte 2-3 Minuten, weil dann arbeite ich nicht 2-3 Stunden hinterher, ad eins. Und die andere Sache ist, es gibt keine dummen Fragen. Ja, ich sitze ja auch bei Ihnen als Arzt da draußen und sage auch, ich habe jetzt dies und das und jenes, ja, muss ich jetzt sterben? Und dann denken Sie vielleicht auch, boah, jetzt nicht schon wieder so einer, ja. Aber das gehört trotzdem dazu. Werden Sie die Fragen los, wenden Sie sie an Ihr Team und das ist wirklich, weil wir machen es jeden Tag, das hattest du ja auch einleitend gesagt, wir machen es jeden Tag und auch wenn die Frage wirklich banal erscheint, uns ist es wirklich auch allen wichtig, die wirklich zu beantworten, weil dann wissen wir auch, da geht jemand frohen Mutes raus.
Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Message und ich sage mal, Fragen kostet nichts. Man muss eben vielleicht nur wissen, wem man spricht und dazu würde ich am Ende auch nochmal ermutigen wollen, in den Dialog zu gehen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und ich glaube, guter Rat zur richtigen Zeit ist da ganz wichtig. Von daher sollte man das definitiv beherzigen. Ja, Ildiko, jetzt hast du die ganze Phase der Gründung hinter dir. Wir haben über die Expansion gehört. Du warst zeitweise in Einzelpraxis, dann wieder in der BRG unterwegs. Was erfüllt dich denn heute am meisten mit Stolz, wenn wir mal so in den Praxisalltag vielleicht reingehen?
Ja, ein bisschen kann ich da anknüpfen an das, was ich vorhin schon gesagt habe, ne? Dass ich einfach denke, zum einen meine ärztliche Arbeit selber, dass ich denke, ich mache das gut und helfe Patienten und leite sie in die richtigen Wege, wenn nötig. Und zum anderen aber auch, dass ich das ganze Unternehmerische auch so schaffe. Ich meine, das ist ja schon nicht ohne. Also im Grunde im Studium lernt man gar nichts davon, in der Assistenzarztzeit auch nicht. Und man hat auf einmal so eine Führungsposition und leitet ein ja, kleines Unternehmen. Ich meine, ich glaube, wir sind so um die 15 Leute, also so ganz klein ist es ja auch da nicht mehr. Und man ist als Chef, ist man für jede einzelne Frage und Entscheidung, ist man der Ansprechpartner. Und das können so ganz banale Sachen sein, dass, weiß nicht genau, wann der Fensterputzer das nächste Mal, das ist ein blödes Beispiel, das brauche ich nicht. Aber neue Anschaffungen, IT-Auftritt, aber auch Schwierigkeiten, vielleicht mal der Mitarbeiter untereinander und dass man für ein gutes Klima sorgt. Mhm. Und dass ich das im Grunde neben der Hauptaufgabe als Ärztin so hinkriege, dass wir ein gutes Teamklima haben, dass wir gemeinsam Sachen machen, dass sich alle wohlfühlen bei aller Arbeit. Also das erfüllt mich auch mit Stolz. Ne? Da bin ich so reingewachsen und das macht Spaß, meistens. Und da durchzukommen und das mit einem guten Gefühl. Ja,
ja, da muss man natürlich in dem Moment der Selbstständigkeit auch sicherlich Antennen haben und auch mal gucken, wie vielleicht nicht verbal, sondern auch nonverbal im Mitarbeiterteam kommuniziert wird, um vielleicht auch gewisse Stimmungen auch mal einzufangen. Und wir haben es ja schon gehört, ohne ein tolles Team wird keine Praxis funktionieren. Und es ist ein Spiel, was man gemeinsam spielt. Klar, die Verantwortung liegt bei dir als Ärztin, bei euch als Ärzten, aber ohne gute Mitarbeiter funktioniert es eben heute nicht.
Ja. Aber ich glaube, du hattest auch mal gesagt, wir haben ja gesehen, über 60% der Gründer sind eben Frauen, dass dich das auch besonders herausgefordert hat, ja. Ja, dass teilweise die alten Kollegen gesagt haben, Mensch, du als Frau, das geht doch nicht. Ne?
Und, absolut.
Das hat bei dir, glaube ich, den gegenteiligen Effekt gehabt, ja, mit Familie und allem drum und dran, dass noch viel besser vielleicht zu machen.
Genau so war es.
Ich glaube, ganz, ganz ehrlich, das ist auch ein gewisser Mythos, glaube ich, den es gibt, dass Selbstständigkeit und ich sag mal, Kinder oder Frau, die Care-Arbeit liegt leider oft noch bei den Frauen, ja, dass nicht vereinbar ist. Ja, auch da einfach mal Informationsgespräche reinholen. Ja, also wir haben zum Beispiel eine Praxis, die ist von 4 Müttern geführt. Ja, die längste Klausel im ganzen BAG-Vertrag ist da drin. Was passiert, wenn jemand schwanger wird? Wie lange darf ich aussetzen? Wie finanziert mich die Praxis? Wie machen wir das? Das ist da wirklich seitenlang ist das da unter den Damen ist das da geklärt. Und ich glaube, alle haben damit ganz gut gelebt. Ja? Also da hat man zumindest in der Thematik hat man so, ne, das ist so ein bisschen so ein Ammenmärchen, passt ja ganz gut, dass man halt erst, wenn die Kinder groß sind oder sowas machen kann, nee, es gibt andere Wege. Da muss man natürlich auch von vornherein viel sprechen. Da ist es dann auch wirklich mal wieder gut, das ganze Team mit seinen Erfahrungen am Tisch zu haben. Und welche Möglichkeiten gibt es da, wie man was macht?
Ne? Aber sicherlich nicht mit einem ganzen Sitz. Also wenn man ein Modell findet, wo man sagt, man teilt sich das, man macht zu dritt zum Beispiel 2 Sitze oder zu viert 2 Sitze. Genau. Na, also da gibt es ja alle Möglichkeiten.
Ja. Ja, und mit entsprechenden Strukturen, die man aufbauen kann. Ja. Praxisverwaltung, Praxisstruktur, Online-Terminfahrung, kann man ja heutzutage auch so die Bälle spielen, dass jeder auch ja selber steuern kann, wann er eben entsprechend arbeitet. Also,
das meine ich auch, genau mit den Modellen, ne, die man zusammen dann auch wirklich entwickeln muss. Und da geht auch eine Menge Gehirnschmalz drauf.
Ja. Ja, aber da ist auch sehr viel möglich. Das können wir als APO-Bank sich definitiv bestätigen, dass das auch ein ganz tolles Thema ist, Zulassung teilen, gemeinsam. Wenn man eben sagt, ich wachse nicht ganz alleine, dass man einfach sagt, wir wachsen zu zweit. Und da gibt es auch tolle Beispiele, wo es richtig gut läuft und geklappt hat. Ja. Gut. Wir hören schon mal so ein bisschen immer noch das Thema wirtschaftliche Unsicherheit von Ärzten. Einfach mal eine Frage an die Spezialisten hier. Insolvenzen bei Ärzten. Habt ihr irgendwas aus eurer Praxis zu berichten? Ist da mal was vorgekommen?
Ja, gehört haben wir. Also allerdings, ich war immer auf der Käuferseite, Gott sei Dank. Mhm. Ja. Es passiert sehr, 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 sehr selten. Ich glaube, die Insolvenzquote liegt irgendwie bei 0,03% von Ärzten, also verschwindend gering. Ja. Man muss aber immer sagen, zu 99% liegt es wirklich an persönlichen Schicksalen. Ja, da ist irgendwie was Schlimmes in der Familie passiert, dass der Praxisinhaber einfach durch den Wind ist und sag ich mal, also Probleme einfach im täglichen Leben hat. Es sind Probleme wie Alkoholsucht, Spielsucht haben wir schon mitgekriegt, dass das reinspielt oder Drogensucht im Allgemeinen. Manchmal ist es auch der Wechsel der Ehefrau ein großes Problem, dass da halt eine Schlammschlacht dann auch familienrechtlich stattfindet. Aber und das private Ausgabenverhalten. Ja, also wenn man doch wieder der Empfehlung des Steuerberaters zu einem gewissen Autohaus fährt und sich dann doch den überdimensionierten Sport-Pkw kauft und das dann zum dritten, vierten, fünften Mal macht, wenn einfach der Lebensstil nicht zur Praxis passt. Aber alles, was man daraus hört, ist ja, es sind keine wirtschaftlichen Gründe, sondern es sind leider Gottes auch teilweise wirklich richtig tiefe persönliche Probleme, wo man auch als Berater oft am Tisch sitzt und sich denkt, boah, was kannst du dem Kerl jetzt Gutes tun? Mhm. Ja, und oft haben wir's, also wir haben es noch nie gemusst, dass wir mit einem Mandanten gegangen sind. Wir waren schon ein paar Mal auch in der Nähe. Ich glaube, das hört man auch bei mir raus. Da haben wir es hingekriegt. Wie gesagt, ich habe 2, 3 Käufer aus der Insolvenz gekriegt, aber da war es Drogensucht oder Spielsucht war es in dem Fall.
Ja. Also mir ist es auch ganz wichtig, dass wir die Botschaft, die heute senden, mit einer sauberen, soliden Planung, ist fast jedes Vorhaben tragfähig. Genau. Ich glaube, wir haben Expertise genug am Tisch, um auch vielleicht ein Vorhaben relativ früh einzuordnen, einzuwerten, zu sagen, es gibt vielleicht Stolpersteine, gewisse Herausforderungen bei einer Praxisgründung oder Übernahme. Aber im Wesentlichen sollte der Fokus sein, Patienten behandeln. Das ist das, warum man ja eben sich auch fürs Studium entschieden hat, warum man ja auch Ärztin oder Arzt geworden ist. Und ich glaube, wenn man sich darauf konzentriert und im Hintergrund eben entsprechend Support über ein Netzwerk von Beratern hat, ich glaube, dann sollte das genau wie bei Ildiko auch eine Erfolgsstory werden. Ja, eine Frage in deine Richtung nochmal, liebe Ildiko. Du bist niedergelassen, ihr seid jetzt in der BAG, du hast erzählt, du hast ein tolles Team, die Arbeit macht dir Spaß. Wie geht es denn für dich weiter? Hast du irgendwie noch so Unternehmertum, dass du sagst, du denkst auch nochmal größer, noch größer, think bigger?
Ja, ich war vor einem halben oder dreiviertel Jahr mit dem Michael im Gespräch und er hat gesagt, du musst einfach das machen, was dir Spaß macht. Und dann habe ich gedacht, mir macht mein Job Spaß, wir brauchen eine neue Praxis. Und tatsächlich haben mein Partner und ich eine kleine Praxis, wenige Kilometer als Zweigpraxis, Anfang des Jahres gegründet, die auch super angenommen wird. Also wenn das so weitergeht, müssen wir, glaube ich, auch schon den Patientenzulauf stoppen. Und das geht auch. Ein bisschen ist man das jetzt die paar Male mit den Veränderungen schon gewohnt, wie die Abläufe sind, dass es wieder auch eine Durststrecke gibt, die es zu überwinden gilt. Aber das macht wirklich Spaß. Also da auch nochmal so ein bisschen unternehmerisch tätig zu sein, wenn man sieht, es geht. Und das mit der Insolvenz, ich hätte das aus meiner Erfahrung auch gedacht. Es ist halt einfach so, dass es überall Not gibt, egal in welcher Fachrichtung. Und wenn es jetzt nicht so persönliche schlimme Schicksale gibt, dann muss man schon wahrscheinlich ein verdammt schlechter Arzt sein, damit das nicht funktioniert. Also es lohnt sich in jedem Fall.
Ja, vielen Dank. Eine letzte Frage, auch ein bisschen vielleicht zum Thema Umbau unseres Gesundheitssystems, was ja gerade stattfindet durch die Reformen, die eben anstehen. Wir sind mitten im Umbau. Wie blickst du persönlich auf die Etablierung eines Primärarztsystems aus deiner Brille, aus deiner Perspektive als Hausärztin, als fachärztlich-internistische?
Also grundsätzlich finde ich das total sinnvoll, dass der Hausarzt wirklich der Lotse ist im Gesundheitssystem. Ich sehe nur ein echtes Kapazitätsproblem, weil wir sind wirklich jetzt schon am Anschlag unserer Kapazitäten, übernehmen auch viel, was eigentlich fachärztliche Tätigkeit ist, weil die Patienten lange Wartezeiten haben. Und mit den Ressourcen, die wir im Moment haben, sehe ich nicht, wie das möglich wäre. Also das muss ich schon ehrlich sagen. Dann müsste man wirklich um eine größere Umstrukturierung denken, dass man beispielsweise wie in den Niederlanden die AOs gar nicht mehr vom Hausarzt machen lässt. Dass es Betriebsärzte gibt, die checken, wie lange das ist und das halt so ganz viel, ja, muss man sagen, zum großen Teil auch unnötiger Hausarztkontakt wegfällt. Ne? Also da hängt halt vieles anderes dran. Ne? Also eine große Reform wäre dafür auf jeden Fall nötig. Mhm.
Ja, also es bleibt definitiv spannend, wie es umgesetzt wird, was es vielleicht für digitale Unterstützung gibt oder wie es vielleicht eben auch über eine sinnvolle Steuerung funktioniert. Und ich glaube, ich kann dir hier an der Stelle definitiv recht geben. Die Praxis wird voller werden und dann ist die Frage, wie stelle ich mich auf? Was kann ich vielleicht künftig als Ärztin delegieren? Und das sind, denke ich, glaube ich, mal die großen Hausaufgaben, die in Berlin gelöst werden müssen über das ganze Thema Primärarztversorgung. Und da ist es sicherlich spannend, auch mal dran zu bleiben. Ja, mit Blick auf die Zeit, erstmal lieben Dank an euch drei. Ich würde mich jetzt gerne mal den Fragen widmen, die wir von unseren Zuschauern und Zuschauern bekommen haben und starte hier gerne mal mit der ersten Frage. Welches sind neben Praxisausfallversicherung die wichtigsten Versicherungen? Wie viel sollte man dafür kalkulieren und lieber einzelne Versicherungen oder Pakete abschließen?
Soll ich antworten? Wenn mich alle ankommen. Genau, also zu so einer Beratung gehören ganz viele Themen dazu. Eine Praxisausfallversicherung ist natürlich absolut wichtig, ja, auch wenn man technische Ausfälle oder was auch immer passieren kann. Hat man alles schon Praxis ist und nebenan ist der Geldautomat gesprengt worden, was weiß ich für Themen, gibt's alles, kann man berücksichtigen, versichern. Jetzt nicht der Riesenbeitrag. Was für uns immer wichtig ist, gerade wie hier im Fall, wenn eine Familie da im Hintergrund einfach ist, dass wir ja schon eigentlich als APO-Bank keine richtigen Sicherheiten haben, aber was vielleicht weniger für uns noch, aber am Ende zum Beispiel für dich, Ildiko, wichtig ist, dass man eine Risikoabsicherung hat für den Todesfall, ja, der einfach passieren kann, dass die Familie da abgesichert ist. Und oft sind Ärzte ja dann auch die Hauptverdiener und wenn das Einkommen wegfällt, steht dann vielleicht die eigene Immobilie auf dem Spiel. Ja, der Frau, der Mann mit den Kindern muss ausziehen, kann die Immobilie nicht mehr halten. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Absicherung, die wenig Geld kostet. Und dazu ist es so, dass unsere Kunden ja in der Regel sehr, sehr viel Geld verdienen im Laufe ihrer Zeit. Aber das Versorgungswerk zwar theoretisch in ihrem Schreiben, was jedes Jahr kommt, eine Berufsunfähigkeit ausweist, man die aber nur bekommt, wenn man die Approbation zurückgibt. Ja, das heißt, de facto, wenn man das tun muss, dann hat man nicht mehr so lange was von dieser Rente. Das ist auch eine wichtige Absicherung halt. Das sind so die Hauptthemen, sage ich mal. Ist jetzt auch vielleicht wieder so ein blöder Spruch, aber das Auto ist meist Vollkaskoversichert und man sollte aber auch an sich selber einfach denken.
Eine Sache hätte ich noch, die einfach aus der Erfahrung jetzt auch aus mehreren Praxen gekommen ist. Eine Cyberversicherung wird, glaube ich, immer wichtiger und wichtiger. Ja, ich habe es einmal bei wirklich einer großen kardiologischen Praxis erlebt. Ich kam wirklich in dem Moment rein, wo eine Bewerbung reinkam in einem, ich weiß nicht, irgendwie so ein Bildformat war es, glaube ich. Ja, die Inhaberin hat doppelt geklickt, hat gesagt, hey Jungs, guck mal hier, wir haben mal wieder eine Bewerbung, klickt und in dem Moment ging alles aus. Und dann war 4, 5, 6 Tage lief da überhaupt nichts mehr und die konnten nichts behandeln, kein gar nichts. Also das ist keine von den günstigen Versicherungen, aber wenn man es einmal gesehen hat, also der Schaden liegt gar nicht hauptsächlich darin, dass man da irgendwie 10.000 Euro an den IT-Techniker oder so zahlen muss oder 20.000. Der Schaden liegt eher daran, wenn ich eine kardiologische Praxis mit 4, 5 Kardiologen drin habe, kann sich jeder denken, eine Woche, anderthalb Wochen Ausfall, was da für ein Riesenausfall dran hängt. Ja? Die Maschine läuft weiter, also die Miete läuft weiter, das Personal und. Und da hängt ein so immenser Schaden dran und dadurch, dass die Welt halt auch immer vernetzter und digitaler wird, glaube ich, ist das eine Sache, die zwar nicht günstig ist, aber die man auf jeden Fall mit auch einkalkulieren sollte.
Ja. Ja. Die habe ich auch abgeschlossen. Ja. Sehr guter Praxishinweis, vielen, vielen Dank. Ja. Gut, das ist ja auch ein Thema, wo wir, ich sag mal, auch mit draufschauen als APO-Bank. Das heißt, wir werden natürlich mit unseren Kunden im Rahmen der Exzellenzrunde über die privaten Risiken, wie du gerade das auch erklärt hast, sprechen. Wir gucken, was sind eben berufliche oder betriebliche Risiken. Und letztendlich ist es wichtig, sich einmal mit dem Thema auch sauber und vernünftig zu beschäftigen und dann auch zu sagen, ich gehe den Weg, ich treffe hier eine Entscheidung und bin aber eben abgesichert im Worst-Case-Falle dementsprechend. Ich hätte gerne noch eine Zwischenfrage in deine Richtung. Wir haben noch gar nicht über das Thema Sicherheiten gesprochen bei einer Finanzierung. Du hast gerade das Thema Sicherheit und Risikoleben angesprochen. Vielleicht kannst du ja noch mal kurz zu dem Thema Sicherheiten was erzählen, bitte.
Genau, also die klassischen Sicherheiten, die wir bekommen, ist eben nicht die vielleicht schon bestehende Immobilie oder dass irgendwie wie in deinem Fall, Vater ist auch Arzt, ja, dann kann er ja vielleicht bürgen oder irgendwas, brauchen wir alles nicht. sondern wir kriegen halt die Abtretung der Ansprüche an die KV. Ja, das heißt, die Gelder, die ja reinkommen sowieso, um die Finanzierung halt zu bezahlen, die gehen halt hier bei uns auf das Konto. Und uns wird letztlich, haben wir auch den Daumen quasi auf alle Dinge, die in der Praxis sind. Bei einer hausärztlichen Praxis ist es vielleicht ein Ultraschall. Ja, aber wenn wir hier an Radiologen denken, dann steht auch ein MRT vielleicht drin oder solche Themen. Da haben wir halt auch den Daumen drauf und am Ende halt auch auf den gekauften Sitz. Ja, das heißt, wenn der mal wieder veräußert wird, wenn ich merken sollte, es macht mir doch keinen Spaß und ich will halt wieder abgeben. Solange eine Finanzierung besteht, haben wir da natürlich einen Daumen erstmal drauf.
Lieben Dank. Also das sind quasi ja die Standardsicherheiten, die wir brauchen im Rahmen einer Existenzgründungsfinanzierung. Also Eigenkapital brauchen wir nicht, Standardsicherheiten brauchen wir schon. Lieben Dank für die Ausführung. Eine weitere Frage aus dem Publikum. Ist es besser, die Praxisräume zu mieten oder zu kaufen? Aus steuerlicher Sicht, Michael, ich gucke dich gerne mal an.
Ich freue mich gerade über die Frage, ja, weil die schon relativ tief ins Steuerrecht reingeht. Also es ist prinzipiell so, um es ganz kurz und knapp zu machen, es gibt zwei Arten von Vermögen im Steuerrecht. Einmal Privatvermögen, einmal Betriebsvermögen. Und Betriebsvermögen hat so die Eigenschaft, alles, was man da reinkauft, ist auch wieder zu verkaufen und es gibt keine Steuerfreiheit. Also das heißt, alles, was ich verkaufe, muss ich dann auch mit dem Wert, den ich erzielt habe, versteuern. Und ich sage mal, so eine Immobilie, wenn ich die als Arzt über, sag mal, ich habe die am Anfang, habe ich die gekauft mit 41, haben wir jetzt gerade gelernt, ja, und ich verkaufe die 25 Jahre später, dann muss ich sie auch wieder verkaufen und dann ist schon ein ordentlicher Batzen abgeschrieben und dann steht relativ wenig in den Büchern und dann versteuere ich quasi die Immobilie nach, die in meinem Betriebsvermögen ist. Deshalb wäre es besser, wenn man dann zum Beispiel verheiratet sein sollte, dass man sagt, okay, der Ehegatte kauft die Immobilie der Gattin oder die Gattin vice versa. Und dann behält nämlich der Ehegatte hält die Praxis dann im Privatvermögen und wenn der Ehepartner dann halt ausscheidet, kann er sie steuerfrei verkaufen und man hat noch einen netten Vermögensgewinn, hat man drin. Also Praxisimmobilien in der Arztpraxis bin ich ein ganz großer Gegner von, sondern da sollte man wirklich gucken, dass man das anders strukturiert. Also wie gesagt, Eigentum ist prinzipiell interessant, muss aber gescheit strukturiert werden, sage ich jetzt mal.
Ja. Super, lieben Dank. Vielleicht ein ergänzender Satz von dir. Ist es für uns ein Problem als Bank, eine Praxisimmobilie mitzufinanzieren, ob es jetzt im Privat- oder im Betriebsvermögen ist?
Überhaupt nicht, nein. Also okay. Haben wir ja auch schon gehabt, eine Immobilienfinanzierung ist ja eher ein leichteres Finanzierungsthema für eine Bank. Und hier kommt es aber in der Tat eben auf die Gestaltungsmöglichkeiten an, dass man die auch vernünftig nutzt.
Mhm. Weil wenn ich noch einen bösen Fail sage, ganz schlimm würde es, wenn man die Praxisimmobilie am Ende nicht verkauft, sondern selber nutzen würde, warum auch immer. Mhm. Und dann muss man nämlich trotzdem, dadurch, dass man seine Selbstständigkeit beendet, muss man trotzdem die Immobilie fiktiv an sich selber verkaufen, sage ich jetzt mal, und muss den steuerlichen Gewinn aufdecken. Das ist natürlich der Super-GAU. Ich habe kein Geld für die Immobilie bekommen, aber darfst du versteuern. Das ist natürlich dann eine richtig böse Gestaltung.
Ja, also es gibt ein paar Stolpersteine bei dem Thema, genau, die man vorher besprechen muss, wo man Transparenz braucht, um dann einfach eine Entscheidung zu treffen, wie kann so ein Konstrukt aussehen. Eine weitere Frage aus dem Publikum. Vielleicht auch gerne mal in Illikus-Richtung. Du bist ja eingestiegen in deine Praxis, hast ja in der BAG jemanden an deiner Seite gehabt, warst dann in der Einzelpraxis. Wer kann bei der Optimierung der Fixkosten der Praxis unterstützen? Software, Personal, Buchhaltung, Steuerberater und so weiter. Wie hast du das gemacht?
Ja, tatsächlich habe ich mir schon die Mühe gemacht, einmal zu gucken, was gibt es überhaupt alles für Fixkosten und was ist nötig, weil ich bin natürlich in einer komplett anderen Situation gewesen als mein damaliger Partner, der die Praxis tatsächlich von seinem Vater übernommen hat und schon um die 30 in die Praxis gegangen ist, also mit jungen Jahren und nicht so sehr den Fokus darauf haben musste, ein bisschen zu sparen. Und man kann sicherlich auch da nochmal hingehen und mit dem Steuerberater sprechen, aber es hat mir schon alleine geholfen, die ganzen Punkte, die jeden Monat, die Posten, die jeden Monat abgebucht werden, halt durchzugehen, um zu gucken, naja, was davon ist denn jetzt wirklich nötig? Und das sind manchmal so einfache Sachen wie die Mülltrennung einzuführen. Klingt total banal, aber wenn alles in einem Müll landet und das Papier auch, die Rollen, das ist halt unglaublich viel Müll und Müll ist teuer. Also es klingt banal, aber es ist halt schon sinnvoll, sich selber da mal mit Sinn und Verstand hinzusetzen und die Posten wirklich durchzugehen, was davon ist wichtig und nötig. Mhm,
gut, also sollte definitiv auf der To-Do-Liste stehen, sich selber einmal einen Überblick dazu zu verschaffen. Ich weiß nicht, ob der Markus noch was zu ergänzen kann. Wir können ja auch unterstützen beim Thema Praxisoptimierung, sei es über die Analysen.
Genau, wir haben eigene Analysen jedes Jahr, ne? Also sowohl Existenzgründungsanalysen als auch Kostenstrukturanalysen. Also wir können immer gucken, wie sieht eine Praxis aus, hatte ich eingangs schon mal gesagt. Wo bewegt sich eine Praxis, wenn sie im Durchschnitt ist, wenn sie schlecht ist, wenn sie gut ist. Und oft kommen die Kunden auch auf uns zu und da haben wir inzwischen eigene Berater, die eben auch da eine Praxis optimieren können, ja. Die dann auch wieder ein Netzwerk hinter sich haben. Worum geht es dann halt? Geht es um die Abrechnungsoptimierung oder was auch immer? Oft können wir selber, wenn wir in so eine Praxis kommen, schon einfach, wenn wir auch mal 10 Minuten warten müssen, Abläufe sehen, wo wir sagen, da kann man auf jeden Fall was optimieren. Aber wie gesagt, dafür haben wir eben auch noch eigene Spezialisten, die da auch noch bei helfen können.
Genau, wir haben Kolleginnen und Kollegen der Praxisberatung, also letztendlich auch ein eigenes Spezialistennetzwerk und da unterstützen wir als Upwork natürlich selbstverständlich sehr gerne nach dem Motto, wie kann ich meine Praxis optimieren, sei es die Abläufe, wie Markus gerade erzählt hat, sei es eine Kostenstrukturoptimierung oder ist es vielleicht auch einfach das Thema Factoring, damit ich eben auch nicht eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter abstellen muss fürs Thema Rechnungen nachhalten, offene Posten. Also da gibt es sicherlich viele Ansätze, die man nach und nach auch angehen müsste. Eine weitere Frage aus dem Publikum. Welche Rechtsform empfehlen Sie? GbR, GmbH, Partnerschaftsgesellschaft? Das geht schon in Richtung Gesellschaftsrecht. Vielleicht können wir es relativ mit einer hohen Flughöhe mal einordnen.
GmbH ist so eine Sache, die bei Ärzten zurzeit sehr, sehr populär ist, weil auch von verschiedenen Seiten postuliert wird, dass die GmbH eine viel attraktivere Rechtsform ist. Also lassen Sie sich mal einfach von einem Steuerberater das durchrechnen. Also dieses Ammenmärchen geht relativ schnell, sage ich mal, zur Seite. Ja? Das Top-Ammenmärchen, was zurzeit ist, ist die Holding zu errichten. Egal, was Sie hören, ein Arzt kann keine GmbH-Holding errichten. Also ich versuche es wirklich seit 2-3 Jahren mit diversesten Medizinrechtlern und ich habe jede Woche eine neue tolle Idee, wie ich das hinkriege und immer sagen die nö, sagt die KV auf jeden Fall nein zu. Deshalb, also alles, was man dazu hört, gehen Sie wirklich zum Fach. Lassen Sie sich beraten. Der andere Vorteil bei einer GmbH ist oft das Thema Haftung. So nach dem Motto, mit einer GmbH kann ich mich exkulpieren. Ja, stimmt bedingt. Ja, da schaue ich direkt zu dir rüber. Ja, du wirst dir wahrscheinlich eine Bürgschaft dann holen im Falle einer GmbH. Die KV holt sich eine Bürgschaft. Letzten Endes hat man nur eine Abstimmung gegenüber dem Patienten. Aber gegenüber dem Patienten ist es wirklich so, dafür hat man ja die Berufshaftpflichtversicherung, dass man damit auch sehr gut abgesichert ist. Und weil eine GmbH auch wirklich, wenn man direkt aus dem Krankenhaus kommt, ein sehr kompliziertes Vehikel ist und es nicht so easy ist, wie es zurzeit wirklich an allen Stellen propagiert wird, ist die GbR erstmal die richtige Gründungsform für Ärzte. Die Partnerschaftsgesellschaft ist letzten Endes eine Modifikation der GbR und zwar funktioniert die Partnerschaftsgesellschaft wie folgt. Damit kann ich wenn ich in der GbR bin, ist die Arzthaftung prinzipiell des Patienten gegenüber der GbR und in der Partnerschaftsgesellschaft kann ich das halt ausschließen, indem ich halt sage, ich mache eine Partnerschaftsgesellschaft. Ist aber dann auch ganz wichtig dabei, dass wirklich, sag ich mal, wenn Ildiko mit Marek Schuler zusammen behandelt, dass wenn sie mich behandelt, dass wirklich nur Ildiko mich behandelt. Sobald der Marek Schuler bei mir Hand anlegen würde, ist die Haftung vom Herrn Schuler schon wieder hergestellt. Also sie wird oft gesagt, dass ich eine Trennung habe, dass jeder Arzt eigenverantwortlich eine Haftung hat. Im Praxisalltag ist es halt schwierig, weil du bist mal auf Fortbildung, du bist mal im Urlaub und dann wird es passieren, dass ein anderer Arzt auch Hand an deine Patienten anlegt. Deshalb, also wie gesagt, GbR, alles super, alles schön, tolle Gesellschaft für Ärzte.
Keep it simple, vielleicht auch ein bisschen an der Stelle die Devise. Mehr Kosten, komplexere Strukturen, aber auch da können wir sicherlich eine erste Orientierung geben, würden aber dann eben auch hier an entsprechende Fachleute weiterleiten. Man muss sich mit dem Thema sicherlich deutlich intensiver beschäftigen. Ja, ich habe noch eine Frage Richtung Privatpraxis. Welche Bedingungen gibt es für die Privatpraxisfinanzierung? Und das würde ich gerne kombinieren mit der Frage, wie lange es dauert, bis man mit einer Privatpraxis vielleicht auch im grünen Bereich, in grünen Zahlen unterwegs ist. Kommen wir dazu eine Einschätzung geben?
Ja, also generell ist eine Privatpraxis halt ein anderes Vehikel. Ich habe nichts mit dem KV-Recht zu tun. Ich bin dann noch mehr halt in der Unternehmerschaft, ja, und oft sind das ja Dinge, die dann gegründet werden. Das heißt, ich habe eine viel längere Anlaufzeit. Ich muss mir überlegen, wie gewinne ich denn Patienten? Wie komme ich da dran? Und dementsprechend ist das erstmal was völlig anderes, als wenn ich im KV-Recht unterwegs bin, vielleicht sogar was Bestehendes übernehme und dann einfach schon laufend KV-Abschläge haben. Ja, also Es ist möglich, ja, aber da muss man ein bisschen genauer hintergucken und wie gesagt, man ist viel mehr im Unternehmertum noch, was man zwar heute grundsätzlich sein muss, auch generell als Arzt oder Ärztin, aber da eben noch mal viel mehr gefordert, ja. Mhm.
Da ist auch vor allen Dingen die Frage, die Lage. Ne? Also eine Privatarztpraxis, also wie gesagt, ich bin Ruhrgebietskind, ich komme aus Duisburg. Ja? Wenn man im Duisburger Norden eine Privatarztpraxis macht, also da muss man schon eine gewisse Leidensfähigkeit haben, sage ich jetzt mal. Also ich glaube eher nicht, dass das ein System ist, was klappt, sondern da muss man wirklich ganz, ganz genau gucken, wo gehe ich hin? Habe ich auch vielleicht irgendwelche Specials, die Leute auch wirklich bereit sind, zusätzlich zu zahlen? Habe ich einen gewissen Namen? Habe ich ein Renommee? Dann kann das klappen. Und wie gesagt, wir betreuen auch mehrere reine Privatpraxen, aber da ist die Arbeit auch wirklich überproportional und deshalb, also das sollte dann wirklich, da ist auch eher der Planungshorizont eher so auf 2 Jahre angelegt, sollte man auch wirklich sagen, weil da sehr, 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 sehr viel an Sachen einzuplanen ist.
Mhm. Ja. Plus höhere Vorlaufkosten, weil ich Marketing habe, mich auch absetzen muss, ich muss mich positionieren in der Privatpraxis, da bin ich einfach ein bisschen anfälliger, weil ich mich in einem Haifischbecken eventuell befinde, genau, und den viel Mitbewerber, ja, Wettbewerb habe.
Ja. Ich glaube, das ist heute mehr ein Thema auch für vielleicht ältere Kollegen, Fachärzte, Orthopädie oder auch Augenheilkunde, die sagen, ich will einfach nicht mehr so viel arbeiten, ich mache noch Privatpatienten, aber ich gebe meine KV-Zulassung halt schon mal ab an neuen Kollegen, der da vielleicht auch erstmal sagen kann, ja, ich fange erstmal damit an und baue mir dann vielleicht auch selber Privatpatienten auf. Mhm.
Ja, lieben Dank. Eine weitere Frage aus dem Publikum. Hilft die APOBank bei der konkreten Erstellung eines Businessplans? Wie erfolgt die Terminvergabe? Stichwort Inko.
Genau, eine Inko ist unser Tool auch, wenn es jetzt um einen konkreten, sehr umfangreichen Businessplan für irgendeinen Vorgang gibt, haben wir eben wieder unsere Praxisberater. Hier im Gebiet ist das der Marcel Berger, eben, der auch dabei hilft, eben Businesspläne zu erstellen, der auch sehr viel Erfahrung hat, was da halt am Ende mit einfließt, das geht halt über eine reine Finanzierungsberatung dann halt auch hinaus.
Ja. Ja. Ansonsten kann ich nur Werbung machen, dass wir das über unsere Beratungstechnik komplett abbilden, sodass wir auch da gerne im Rahmen meines Gesprächs mal einen Businessplan spielerisch erstellen können mit Musterwerten, mit Durchschnittswerten, um einfach mal eine Orientierung zu geben. Und unsere Investitions- und Kostenrechnung, unsere Inko, also quasi ein abgespeckter Businessplan, ist bei uns im Hause auch Grundlage für die Kreditentscheidung und würde uns als Bank eben auch reichen, um das ganze Vorhaben in die Prüfung, in die Gremien unseres Hauses zu geben. Wir haben eine steuerliche Frage. Sollte man als Praxisübernehmer einen anderen Steuerberater als der Abgeber wählen oder diesen übernehmen, da die Praxis hierüber bereits lange Zeit bekannt ist? Was ist mit dem Thema Befangenheit?
Gute Frage. Schwere Frage. Es kommt, glaube ich, so ein bisschen auf Setting an. Manche kommen zu mir und sagen, Herr Hanke, ich möchte auf jeden Fall, dass Sie auch mich betreuen, weil Sie kennen die Praxis sehr, 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 sehr viele Jahre. Bitte helfen Sie mir und übernehmen Sie weiter. Manche sagen zu mir halt im Beratungsgespräch, naja, Herr Hanke, genau wie du jetzt gerade sagst, ne, Sie sind ja befangen, Sie wollen, und ich sag mal so, man kann nicht zwei Herren dienen, und wenn es dann so ist, dass mich dann halt aufgrund dessen jemand verlässt, dann ist das auch gut. Also da muss jeder auch für sich persönlich denken, was sein Setting ist. Und ich glaube, es kommt auch auf den Eindruck des Steuerberaters an. Ja, also ich habe wirklich auch Einstiege von einer Einzelpraxis zur Gemeinschaftspraxis habe ich mit betreut. Und da hat derjenige gesagt, pass auf, mein Partner vertraut dir, dann vertraue ich dir auch. Da muss man es halt fair gestalten. Wo ich dann immer raus bin, ist dann bei der Kaufpreisfindung. Das sage ich dann auch von vornherein. Also wenn mir dann jemand sagt, okay, sag mir bitte, ob von deinem Abgeber der Kaufpreis fair ist oder mach mir eine Bewertung, da sage ich, bin ich raus. Das ist wirklich, das kann ich nicht machen, weil das ist wirklich auch Parteiverrat. Wie gesagt, es gibt Argumente dafür, es gibt Argumente dagegen. Ich glaube, da muss jeder auch so ein bisschen auf sein Menschengespür achten, ob er sagt, okay, der Steuerberater ist eher dem Abgeber noch zugewandt oder nicht. Deshalb, also es gibt kein richtig und kein falsch.
Lieben Dank. Mit Blick auf die Zeit würde ich noch 2 Fragen vielleicht kurz in unsere Runde geben, die wir nochmal bitte aufnehmen. Thema Abschreibungen. Über welchen Zeitraum kann man die Anschaffungskosten einer Praxis abschreiben? Und wie ist das mit dem Investitionsbedarf, wenn ich in eine Praxis investieren muss? Vielleicht kannst du mal zwei, drei Worte bitte noch dazu verlieren.
Also Abschreibung, es kommt drauf an, die Lieblingsantwort des Steuerberaters, aber es gibt eigentlich nur zwei Fälle, ja, ganz kurz und knapp. Wenn ich eine Einzelpraxis kaufe, 3 bis 5 Jahre kann ich abschreiben, kaufe ich mich in eine BAG ein, 6 bis 10 Jahre. Aufgrund mathematischer Effekte, die ich jetzt gar nicht vertiefen will, bin ich immer ein Freund, so lang wie möglich abzuschreiben, weil es ist statistisch erwiesen, aufgrund der Kürze der Zeit, wirklich auch nur ganz schnell, ist es statistisch auch erwiesen, dass je länger ich habe, desto höher ist der steuerliche Vorteil und deshalb je länger, umso besser. Und genau das Gleiche gilt bei Investitionen eigentlich, aber es gibt da halt, sag ich mal, wenn ich ein medizinisches Gerät abschreiben möchte, sag ich mal ein EKG, gibt es eine Tabelle vom Bundesministerium der Finanzen, da steht drin EKG 8 Jahre, dann habe ich 8 Jahre abzuschreiben. Also da habe ich weniger Spielraum. Ich gucke immer möglichst effizient, ob es Möglichkeiten für Mandanten gibt, dass wir nochmal extra abschreiben sollen oder kürzer, länger. Aber auch das ist so individuell, wie der Mandant ist.
Ja, jetzt haben wir über das Thema Abschreibung gesprochen. Das ist ja schon ein sehr spezieller Begriff, genau. Abschreibung. Das erklären wir aber auch gerne im persönlichen Dialog. Es ist also quasi, um es kurz zu fassen, wenn ich eine Investition tätige, sei es ein Praxiskaufpreis oder investiere in mein Unternehmen, dann darf ich diese Investition steuerlich geltend machen. Das sind die Abschreibungen, die wir in der Planungsphase als Bank natürlich standardisiert irgendwo berücksichtigen über den Businessplan, über die Investitions- und Kostenrechnung, die aber dann in der Hoheit des Steuerberaters liegen, zu entscheiden, wie wird abgeschrieben und wie steuern wir das Ganze vielleicht auch steuerlich. Gut, Markus, würdest du einen Blick in die Glaskugel wagen? Thema aktuelle Zinssätze, Förderinstitut KfW, was unsere Meinung vielleicht wäre für dieses Jahr.
Also, ich mache das schon über 40 Jahre und das war immer schon schwierig, aber spätestens seit letztes Jahr, wo ein amerikanischer Präsident durch kurze Twitter-Einträge wirklich täglich die Märkte irgendwo hinschickt, ist das sehr, sehr schwierig geworden. Im Moment würde ich ganz konkret sagen, wenn der Konflikt im Iran nicht schnell gelöst wird, geht es tendenziell eher nach oben. Es ist schon deutlich nach oben gegangen, analog der Spritpreise vielleicht, die jeden Tag in der Zeitung stehen. Grundsätzlich ist das Thema schwierig. Ich würde das aber gar nicht so genau fassen wollen, weil am Ende, ob wir jetzt über eine lange Finanzierung sprechen, ob wir jetzt über 3,5 oder 4 sprechen, die steuerlich auch noch absetzbar sind, macht unterm Strich nicht den entscheidenden. Also ich würde das nicht zur Entscheidungsgrundlage machen, ob ich jetzt eine Praxis jetzt übernehme oder später oder gar nicht.
Ja, super. Lieben Dank. Das heißt, vom Zinssatz erstmal nicht abschrecken lassen, auch wenn momentan die Marktlage so aussieht, dass die Zinsen leider etwas höher sind. Am Ende muss ich das Investment, der Schritt eben rechnen auf dem Weg in die eigene Praxis oder die Investition, die ich entsprechend tätige. Und durch die steuerliche Komponente hat man eben entsprechend Vorteile, das ein Stückchen weit zu kompensieren. Es gibt noch unzählige Fragen, aber leider ist die Zeit heute etwas begrenzt und etwas knapp. Sie sehen auf dem Bildschirm zu Hause jetzt noch einen QR-Code, den wir vorhin schon einmal eingeblendet haben. Und von daher der Aufruf, wenn wir Ihre Frage hier im heutigen Austausch nicht beantworten können, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Das geht persönlich vor Ort in der Filiale oder digital, je nachdem, wie Sie es wünschen. Und ich denke, dass wir die Fragen, die hier noch im Chat sind, durchaus relativ zügig auch beantworten können. Dafür sind wir bundesweit vertreten, haben Experten vor Ort und wir helfen da sehr gerne, um Ihnen natürlich hier Orientierung zu geben. Damit nähern wir uns auch dem Ende unseres heutigen APRO Talks. Bevor wir zum Schluss kommen, würde ich gerne nochmal so ein kurzes Blitzlicht von euch als Teilnehmer hier einfangen und euch nochmal fragen nach euren wichtigsten Gedanken zum Thema die eigene Praxis Existenzgründung. Ildiko, was ist deine Botschaft an deine Kolleginnen und Kollegen dort draußen, die darüber nachdenken, sich mit eigener Praxis selbstständig zu machen?
Also ich würde sagen, wenn man Lust hat zu arbeiten, Spaß hat an der Medizin, ob das jetzt Hausarzt ist oder eine andere Fachrichtung und auch Lust hat auf mehr Verantwortung, Chef zu sein und das zeitlich im Familienumfeld so einbinden kann, dann auf jeden Fall machen. Also ich würde es jederzeit wieder machen.
Und du gehörst zu einer Wiederholungstäterin, die wir ja auch in der Umfrage schon identifiziert haben. Ja, Markus, welchen Schritt empfiehlst du jemanden, der sich mit dem Gedanken befasst, sich niederzulassen, aber noch unsicher ist in der ganzen Thematik? Wie früh sollte er sich mit dem Thema beschäftigen und wie früh sollte er auch Expertenrat einholen?
Also hatten wir vorhin auch schon, so früh wie möglich einfach. Es gibt keine dummen Fragen, einfach auf uns zukommen. Wir können in jeder Phase des Prozesses begleiten und Rat und Tat zur Seite stehen. Und wie du, Michael, auch schon gesagt hast, es ist für uns leichter, sage ich mal, in der frühen Phase vielleicht kurz Entscheidungen eine Richtung zu geben, als später eine falsche Richtung umfangreich korrigieren zu müssen.
Ja. Oder als Ideengeber, Impulsgeber da zu sein und zu sagen, so kann es vielleicht ausgehen. Ja.
Lieben Dank. Ich würde vielleicht noch einen Hinweis geben, wenn er nicht von dir kommt, für die, die ganz konkret interessiert sind. Wir haben ja auch eine eigene Praxisbörse, ja, auf unserer Internetseite. Man kann sich dort anmelden, auch als Nichtkunde, und kann da vielleicht mal ein bisschen stöbern, was man so sucht. Ja, ist vielleicht auch noch ein Hinweis, unabhängig von der KV.
Sehr gut, danke dafür. Michael, das letzte Wort fürs Blitzlicht an dich. Was ist aus deiner Sicht der Kern einer erfolgreichen Existenzgründung?
Die, die mich kennen, sind jetzt verwundert. Ich habe nur ein Wort: machen.
Das ist kurz und knapp. Das finde ich sehr gut. Ja. Vielen Dank. Perfekt. Gut, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für das gelungene Schlusswort. Und damit sind wir auch fast auf dem Punkt am Ende unserer Sendung. Und was nehmen wir heute mit? Vielleicht nochmal eine Zusammenfassung. Die ärztliche Berufsausübung bringt viele Facetten mit und Freiberuflichkeit eröffnet sicherlich einen gewissen Freiraum, wenn man die richtigen Partner an der Seite hat und wenn man in einer guten Planung unterwegs ist und das auf ein gutes Fundament stellt. Der Umbau unserer Versorgungslandschaft, die dieses Jahr stattfindet oder wo die Grundsteine für gelegt werden, bringt auch Chancen mit sich. Im Rahmen der Primärversorgung als auch der Ambulantisierung gewinnt die hausärztliche, aber auch die fachärztliche Versorgung deutlich mehr an Bedeutung. Und vielleicht ist es jetzt eben auch an der Zeit, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und sich hier zu positionieren oder auch mal Impulse zu bekommen und sich mit dem Thema ein bisschen tiefer zu beschäftigen. Ich kann nur appellieren, informieren Sie sich, tauschen Sie sich aus, seien Sie mutig und seien Sie vor allem bitte neugierig. Wir als APOBANK unterstützen Heilberufer seit mehr als 120 Jahren in allen Fragen rund um das Thema Niederlassung, versuchen Orientierung zu geben, vor Ort mit regionaler Expertise. In dem Zuge sage ich vielen Dank an meine heutigen Gäste, bedanke mich für den Abend, sage lieben Dank zu allen Teilnehmern, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, Ihr Lukas Kaster.